Plattsport, der Sportpodcast.
Herzlich willkommen bei Plattsport. Eine neue Woche, ein neuer Anfang. Und ich habe vorhin bei Twitter geschrieben, heute reden wir über Dinge, die wichtiger sind als Fußball. Und ich bekam eine sehr unterhaltsame Antwort eines Union-Fans, der darunter geschrieben hat, bitte redet über alles außer über Fußball. Und das war zumindest ein guter Start in die Woche. Und aber wir können es nicht ganz verhindern. Wir bringen einfach heute verschiedene Themen zusammen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort zusammengehören. Aber wir tun es dennoch. Und am Ende werdet ihr merken, passt doch sehr gut zusammen. Sehr wichtig. Und bevor es losgeht, möchte ich über euch die Standard-Sozial-Medien-Welle ergießen. Und zwar folgt uns bei Facebook. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram, besucht unsere neue Webseite www.plattsport.de und natürlich abonniert diesen heißen Scheiß aller Podcast bei, wie heißt es, iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher, bei Soundcloud und macht uns reich und irgendwann berühmt oder umgekehrt, erst berühmt und damit dann später reich. Ja, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. So, der Zettel muss noch rangeholt werden, damit ich den Namen richtig vorlese. Er ist sehr schwer auszusprechen. Hallo Carmen Meyer.
Hallo Martin.
Schön, dass du zu uns in unser Plattsport unter der Erde Bunkerstudio gekommen bist. Es ist sehr dunkel. Wir hatten das ja schon mal, dass es dunkel war. Und wir lachen so viel. Aber dabei hast du ein ganz krasses Thema mitgebracht. Das Thema heißt Trauer und Fußball. Mit dem Thema beschäftigst du dich seit einigen Jahren und bevor ich all das falsch zusammenbringe, was ich über dich gelesen habe, erzähl doch bitte mal selber, wer bist du, was machst du und was ist deine Mission?
Ja, ich bin Carmen und ich bin Trauerbegleiterin seit vielen Jahren und bin als Trauerbegleiterin hier in Berlin tätig und daneben bin ich aber auch ein riesengroßer Fußballfan und so kam ja eigentlich dann die Idee, Trauer und Fußball zusammenzubringen, aus dem Grunde, dass ich zwei Kinder habe, die tot geboren wurden. Und in der Zeit hat mir Fußball einfach sehr viel Kraft gegeben, war eine Ressource und war ein ganz wichtiges Mittel, um einfach auch mal abschalten zu können von der Trauer. Und irgendwann habe ich dann beobachtet, dass es auch sehr viel Trauerkultur im Fußball gibt und dann dachte ich, Mensch, fange ich mal an zu sammeln und habe dann irgendwie seit 2006 Artikel gesammelt, Fanzines gesammelt, die sich mit dem Thema beschäftigen, Fotos. Und dann hatte ich letztes Jahr eine Weiterbildung und mussten wir so eine Abschlussarbeit schreiben und da hatte ich auch einen Dozenten, der großer Fußballfan ist, der ist Dynamo Dresden-Fan und wir kamen irgendwie da drauf auf das Thema und er meinte, Mensch, ich soll das doch einfach mal machen. Er findet es ein super spannendes Thema und das hat mich dann motiviert, mal meine ganzen Stapel, die da seit 13 Jahren im Regal rumlagen, einfach mal anzufassen und zu gucken, wie kann ich denn damit ein Thema finden, was könnte die Fragestellung sein. Und dann kam einfach so eine Arbeit heraus, die geguckt hat, was passiert, wenn Trauer und Fußball aufeinandertreffen und ja, und so ging das dann einfach weiter mit diesem ganzen Thema. Dann haben wir eine Webseite gemacht, dann haben wir überlegt, was könnten wir denn wie könnten wir jetzt weiter vorgehen? Und da ich selber viel in der Fußballlandschaft unterwegs bin, führe ich jetzt kontinuierlich Interviews mit den Menschen zu den Themen. Und dann gab es eine ganz tolle Begegnung, die mich eigentlich auch nochmal motiviert hat, das Thema anzugehen. Und das war auch im letzten Jahr, und zwar auf der Bestatterfachmesse hat ein Team aus Köln, vor allem die Christa Becker von 56M, die haben eine Ausstellung kreiert, die heißt wenn der Fußball Trauer trägt. Und die entdeckte ich und wir hatten Kontakt zusammen und hat sie gesagt, Mensch, komm doch vorbei. Und so kam das dann, dass wir ganz eng jetzt zusammenarbeiten. Es ist eine Wanderausstellung, die jetzt im Moment in Nürnberg ist. Ich möchte alle einladen in Nürnberg und Umgebung. Geht vorbei, schaut die euch an. Das ist auch mit sehr viel Humor, nicht nur traurig, sondern auch mit wie sage ich denn, einfach auch mit Humor, denn Trauer ist erstmal traurig, aber Humor ist auch eine wichtige Ressource für viele Menschen in der Trauer.
Ja, ich glaube, das ist zumindest in Zentraleuropa ein riesiges Problem, sich bei Tod dann auch irgendwie mit dem Humor sozusagen über die Zeit zu helfen. Und also ich erinnere mich an eine Sache, also ich habe mir auch vorgenommen, durchaus ein bisschen so aus meinem eigenen Nähkästchen heute mit dir zu erzählen. Das hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Aber 1990 ist mein Großvater gestorben und das war meine erste Begegnung mit dem Tod. Gerade auch mein Großvater, den ich wirklich sehr geliebt habe. Und ich war damals 12 Jahre alt und würde man vielleicht heute gar nicht mehr so machen, aber hat man den kleinen 12-jährigen Martin mit in das Zimmer genommen, wo der Opa liegt. Und dann liegt der da so tot und leblos und war eine krasse Konfrontation, die ich im Nachhinein als richtig empfand, da meinen Großvater liegen zu sehen. Und naja, klar, ist an dem Tag eine Welt für mich zusammengebrochen. Das ist wie in der Geschichte, wenn irgendwelche krassen Sachen passieren. Jeder weiß, wo er an welchem Tag war, wo er was gehört hat, 9/11 oder so. Jeder kann das genau sagen, wo er sich befunden hat. Und natürlich habe ich dann auch gewusst, wo ich erfahren habe, dass mein Großvater gestorben ist. Und das, was mich dann an dem Tag sofort aufgefangen hat, war mein Kumpel Ali. Ich komme aus Neukölln, da hat man Kumpels, die heißen Ali. und der hat mich gepackt und ist erstmal zu seinem Cousin nach zum Moritzplatz gefahren. Und auf dem Weg dahin saßen wir im Bus und haben tierisch gelacht. Und es war so großartig und wichtig, einfach sofort dieses Thema, nicht so, oh, bloß nicht darüber reden, sondern einfach ganz normal damit umzugehen. Weil Tod und Trauer und die Konfrontation damit und die Verarbeitung einfach zum Leben irgendwie dazugehören. Gestern habe ich mit meiner Freundin darüber geredet, dass es in anderen Kulturen einen ganz anderen Umgang mit Tod gibt, zum Beispiel Lateinamerika, wo Tod fast gefeiert wird. Und da meinte sie natürlich, naja, sei da mal aber nicht so blauäugig, dafür haben die da andere Probleme. Also da ist zum Beispiel Homosexualität ein Thema, was überhaupt nicht besprochen wird. Und Depressionen gibt es da auch definitiv nicht. Und das ist etwas, da sind wir hier wahrscheinlich einen Schritt weiter auch mit dem Umgang damit. Aber das jetzt nur mal so als kleine Einleitung auch zu mir, was so mir sofort eingefallen ist.
Ich finde es, wenn ich kurz was sagen darf,
ja, unbedingt.
Ich finde es, glaube ich, also es ist so, dass heutzutage Aufbahrungen gar nicht mehr so viel stattfinden, dass es mehr halt aus dem Gedächtnis weggekommen ist, weil alle Leute denken, boah, den Toten nochmal sehen. Also ich arbeite in verschiedenen Netzwerken und da ist es so, dass wir das den Menschen alle anbieten oder möglich machen, den Toten und oder die Tote nochmal zu sehen. Und ich kann eigentlich auch aus eigener Erfahrung was dazu erzählen, als mein Sohn gestorben ist, war das so, dass der Bestatter, der meine Familie begleitete, mich auch gefragt hat oder uns, ob wir unseren Sohn dann nochmal aufgebahrt sehen möchten. Und ich zum Beispiel gesagt habe, also das wäre ich auf keinen Fall, das mache ich nicht. Und mein Mann sagte doch, er möchte da gerne ihn nochmal sehen. Dann rief mich eine Freundin an, die sagte, du, überleg dir das doch mal, du kannst ja vielleicht mitgehen auch und musst gar nicht reingehen. Und dann besprach ich das mit unserem Bestatter und der sagte, klar, ich kann jederzeit rausgehen und muss gar nicht mit reingehen. Und meine Fantasie war wirklich diese, das sieht aus, wie man das aus dem Tatort kennt, in so einem gekachelten Raum. Und dann liegt da, oh, also auf jeden Fall wollte ich gar nicht mit und bin dann mit. Und dann war es hinterher das schönste Erlebnis für mich, meinen Sohn noch mal tot gesehen zu haben, Zeit mit ihm verbringen. Wir haben auch ihm noch Sargbeilagen mitgegeben und verschiedene andere Dinge nochmal mit ihm gesprochen und das war wichtig und ich schrieb hinterher auch dem Bestatter, dass es für mich ein ganz wichtiges Erlebnis war. Und ich wollte einfach sagen, dass die Fantasie oft viel größer ist, wie die, wie ein toter Mensch aussieht. Und deswegen viele Bestatter und Bestatterinnen, mit denen ich zusammenarbeite, wir die Möglichkeit geben, jemanden nochmal zu sehen, Abschied zu nehmen, auch den Tod zu begreifen, auch zu merken, dass ein Mensch einfach kühl ist und nicht mehr atmet. Und wir auch gute Erfahrungen haben, Kinder da vorbereitet mitzunehmen. mitzunehmen, also nicht einfach reinzuschicken, sondern mit Vorbereitung und dann einfach die Kinder da zu begleiten und zu unterstützen. Und Kinder haben ja nochmal einen ganz anderen Umgang mit Trauer.
Im Moment gibt es ja den ehemaligen Musikmanager Erik Wrede, der sein eigenes Bestattungsinstitut aufgemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Wie heißt das?
Lebensnah, glaube ich.
Lebensnah, ja. Genau. Und der war letztens bei Markus Lanz. Erik Wrede ist ein uralter Bekannter von mir. Und den dann bei Markus Lanz zu sehen, war ein bisschen seltsam. Aber dann berichtet er auch so von dem Alltag im Bestattungsunternehmen. Und gerade für Kinder ist es halt auch ganz wichtig, das Thema auch begreifbar zu machen. Mhm. Und er erzählte von diesem sogenannten Trauerhund, den er da hat, der da auch mit rumrennt, den die Kinder dann anfassen können, dass das irgendwie, ach, ich kann das nicht beschreiben. Also das Thema Bestattung ist auf jeden Fall auch ein, also mit wem redet man denn in seinem Freundeskreis über seine Bestattung oder über die Bestattung, die man erlebt hat? Also ich glaube, das sind so alles so Tabuthemen, wo die Leute Angst vor ihrer eigenen Gefühlslage haben.
Während ich die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele Fußballfans ganz klare Vorstellungen haben, wie sie bestattet werden möchten. Und da habe ich viele interessante Gespräche einfach auch schon geführt, dass er sagt, auf jeden Fall bei Schalke-Fans, den ich vor kurzem interviewte, dass er einfach sagte, der Sarg ist klar, das ist alles blau-weiß und Schalke-Logo und auf dem Grabstein wird Schalke-Logo sein. Also das ist ganz klar, also das war auch im Gespräch, also auch sehr klare Vorstellungen, wie sie bestattet werden möchten. Und das, ich weiß jetzt nicht, das ist sicher nicht bei allen Fußballfans, aber bei einigen, die sehr mit ihrem Verein verwurzelt sind und wo dann die Treue des Vereins über den Tod hinaus sichtbar wird, ist es sehr oft sehr klar, wie die Beerdigung auch auszusehen hat oder die Bestattung. Und ich hatte ein schönes Gespräch mit einem Fanbeauftragten, der mir erzählt hat, dass er auf einer Bestattung war aus der Fanszene, die eine ganz berührende Bestattung gemacht haben, auch als mal rauskam, ein riesen Choreo über den Fanclub und Bengalos wurden gezündet. Also es gibt sehr viel berührende Bestattung unter den Fußballfans, die ich so zusammengetragen habe oder gesammelt habe.
Und die Vorstellung, die Fantasie von einem macht aus einer Fußballbestattung definitiv sofort erstmal ein abstruses Dasein mit Fans, mit Kutten und das Bild ist schon, also wenn ich so ein Bild habe von einer Fußballbestattung, denke ich nicht, dass das irgendwie auch nur ansatzweise würdevoll ist, sondern eher albern, ja, mit den ganzen Farben und so, aber ich glaube...
Also das glaube ich gar nicht, also ich habe ja auch so zum Beispiel...
Also mir geht es jetzt nur so, also weil ich halt auch meine Vorurteile habe, ich habe in ganz vielen Dingen auch Vorurteile und gerade Schalke. Ich war letztens in Recklinghausen in einem Hotel, da waren wir zu einer Hochzeit und bis zur nächsten Zeche und dann bis Gelsenkirchen und bis auf Schalke, es ist wirklich ein Katzensprung, das liegt ja alles da beieinander. Und in diesem Hotel, also in der Lobby, erstmal ein riesen S04-Logo an der Wand. Und alles, diese Identifikation auch mit dem Ruhrgebiet ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, anders als wir das hier in Berlin haben. Also klar gibt es hier überall mal einen Berliner Bären, aber dieses, wir sind Bergarbeiter und S04 ist der Verein der Bergarbeiter. Und dann gibt es dieses eine Zimmer in dem Hotel, da haben wir nicht drin geschlafen, aber im Nachhinein habe ich gedacht, hätte ich das mal gemacht oder hätten wir das mal bekommen, wo alles in Bettwäsche, an der Wand, Bilder von Fußballern mit, und der Bodenteppich ist aus Rasen. Mhm. Und das ist schon etwas Verrücktes. Und das dann noch bei einer Bestattung fortgesetzt. Also da muss ich schmunzeln. Und das ist aber eine Sache, die man vielleicht auch anders sehen muss. Eine Bestattung muss nicht immer nur schwarz sein. Oder
ja,
so.
Ich glaube, das sind so Konstrukte, die man im Kopf hat. Und ich möchte ja da auch ein Beispiel erzählen. Es starb vor kurzem, ich glaube im Februar oder Januar, ist eine 104-jährige Fanfrau von Bristol Rover, Kitty hieß die. Und die hatte seit den 50er Jahren eine Dauerkarte. Und da hat ihre Familie zum Beispiel in der Nachricht über den Verein verlauten lassen, dass sie alle gerne zur Trauerfeier einladen möchten und dass sie alle bitten, doch nicht in Schwarz zu kommen, sondern in den Bristol Rover Trikots. Und das ist so eine Erfahrung, die ich auch immer wieder von anderen gehört habe, dass das was ist. Das ist ja, wenn der Mensch das ein Lebensinhalt war oder dass er sich damit identifiziert hat, dann ist es ja auch möglich, eine Beerdigung individuell so zu gestalten, was ihm wichtig war. Und das ist jetzt in dem Fall Fußball. In anderen Fällen kann das ganz was anderes sein. Aber Susanne vom Fanclub von Turbine erzählte mir auch, dass sie auch
Turbine Potsdam
erzählte mir in Interviews auch, dass sie auf eine Beerdigung war, wo sehr, wo kaum An- und Zugehörige einfach war und wo sie eine Freundin war und der Fanclub, und dann haben sie das Auto rangefahren, Turbinefahne ausgebreitet und auch am Schluss einen Schal halt in runtergeworfen und auch Mucke an und Turbinehymne. Also so Sachen, und ich glaube, das ist für viele nicht würdelos, sondern ein sehr würdiger Abschied.
Ich habe eine Viertel Fußballbeerdigung mal mitgemacht, und zwar vor 3,5 Jahren ist ein Bekannter von mir, Carsten hieß der, gestorben mit einem Urlaub, ist er tot umgefallen. Mein Freund Matthias, mit dem ich zur Union ging, über den habe ich diesen Carsten kennengelernt, und ich habe Carsten vielleicht 5-6 Mal gesehen. Aber Carsten war ein alter Unioner, noch aus den 80er Jahren, und irgendwann fing ich an, mit ihm über was anderes außer Union zu sprechen, so wie, na, jetzt Champions League, Meisterschaft, tralala. Und da sagt er mir ganz ehrlich, du Martin, interessiere mich nicht für Fußball, ich interessiere mich für Union. Mhm. Und als er dann gestorben ist, war das natürlich total krass, weil so eine herzlichen, tollen, offenen, streitbaren Menschen trifft man halt extrem selten, und dann war seine Beerdigung, und dann standen wir da am Grab, und ich gucke zur Seite, und dann stehen da Union-Fans in Union-Schal und Mütze, und die haben dann auch irgendwas mit Union mit in das kleine Urnenloch damit reingeworfen, und Matthias und ich, wir sind dann nach der Beerdigung zusammen nach Hause gefahren, und ich habe gesagt, sag mal Matthias, wer war denn das? Sagt Matthias, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und das ist schon krass, wie da auch Fußballfans untereinander eine Verbindung haben, und auch eben das, was den Menschen auch ausgemacht hat, und Union war bei Carsten extrem wichtig, eben auch in der letzten Begegnung mit dem Menschen, in welcher Form er dann auch immer ist, ist vollkommen egal, dass dann nochmal, dass sich da ein Kreis schließt oder schließen muss. Und jetzt fällt mir gerade ein, wenn ich immer mal sterbe, die Leute bringen da wahrscheinlich aus 5 verschiedenen Vereinen irgendwelche Fanutensilien, weil ich so oft meinen Verein gewechselt habe. Aber ja, mein Gott, dann vielleicht gibt es in meinem Grab dann eine eigene Liga oder so.
Das wäre auch sehr schön. Ja. Ich meine, wenn du bei Union ja auch viel unterwegs bist, dann sind dir sicher auch die Nachrufe bekannt.
Das auf jeden
ist
Fall.
Ja was komplett einmalig ist in der Bundesliga.
Auf jeden Fall, da will ich aber später noch zu dir kommen. Ich wollte, also jetzt haben wir eine lange Einleitung gemacht. Ich will erstmal mit dir über was ganz, 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 ganz Profanes reden. Ja, über das Wort, traurig sein und Trauer. Mhm. Und warum bist du so traurig? Diesen Satz hört man ja schon öfter. Und dann entsteht in vielen Leuten eine ganz, ganz große Scham, seine Traurigkeit und Trauer zu zeigen. Und das finde ich immer krass, wenn man Leute darauf anspricht, dass sie immer probieren, stark zu sein und gar nicht ihre Schwäche zeigen wollen, weil sie Angst haben vor Konsequenzen und so weiter. Also jetzt nicht, dass jemand die Freundschaft kündigt, aber dass man einfach angreifbar wirkt, dass man sein Innerstes nach außen kehrt und damit verletzlich wird. Und das finde ich gerade auch im Thema Fußball ein großes Thema. Dass erstmal, wie gesagt, du bist traurig. Wie du in deiner alltäglichen Arbeit wie allein schon das Wort traurig zu sein, wie gehen die Leute damit um, und was hast du da für eine Erklärung?
Na, traurig gehört genauso zum Leben wie, wie fröhlich. Also das ist so mir selber auch wichtig. Ich habe einfach den Eindruck, heutzutage müssen alle funktionieren, muss alles immer fröhlich sein, alle müssen gut aussehen, alle müssen jung sein. Also so dieses ganze Klischee. Aber wir haben einfach ein Stück weit auch verlernt, dass auch Leid und Trauer und Krisen zum Leben dazugehören. Und von dem her bin ich ein Mensch, wenn mich jemand, also ich habe ja mit vielen Menschen zu tun, die in Trauer sind, und da sind wir mal vielleicht auch spannend bei dem Wort Trauer. Ganz schnell wird gedacht, das bedeutet immer nur in Trauer sein, wenn ein Mensch gestorben ist, aber Trauer bedeutet ja noch viel mehr. Trauer um eine Beziehung, Trauer um Heimat, Trauer um Verlust eines Arbeitsplatzes, Trauer eines verlorenen Fußballspieles. Also Trauer ist vielfältig und Trauer ist unterschiedlich. Und jede Trauer darf auch sein. Und es darf einfach auch sein, dass man traurige Tage hat, an denen es einfach nicht so gut geht. Das ist so meine Idee dazu. Und es gibt wenig Platz in der Gesellschaft, aber dafür sind viele Netzwerke oder viele Menschen im alternativen Bestatter und Bestatterinnen unterwegs, um das Thema öffentlicher zu machen. Ich habe auch die Idee, es gibt mehr Podcasts, die sich mit Trauer beschäftigen, also einfach um da eine Spannbreite zu machen und zu zeigen, okay, das ist auch okay, es ist okay, dass du traurig bist, und es darf auch sein, dass du traurig bist, und es sind ja oft eher die anderen Menschen, die hilflos sind oder die nicht so genau wissen, oh, was soll ich denn jetzt da drauf sagen, oder das Thema einfach auch übergehen oder...
Ja, also da trauen sich viele Leute, trauen hat glaube ich einen anderen Wort Ursprung, aber da trauen sich die Leute auch nicht, da anzuhaken und zu fragen und sich, du hattest ein Gespräch bei 120 Minuten, das ist ein anderer Podcast und Blog, und darüber habt ihr ja auch gesprochen, dass Leute manchmal das auch ganz gut finden, wenn sie darauf angesprochen werden, dass man auch eine Chance hat, das auch mal anzusprechen und das nicht nur in sich selber gären zu lassen.
Es ist, glaube ich, einfach jemand anders weiß dann nicht, wie er reagieren soll. Also ich glaube, ich hatte in 120 Minuten auch erzählt, dass ich jemand traf beim Einkaufen und die mich fragte, wie es mir geht. Und ich sagte, mein Sohn wäre gestorben, und sie den Einkaufswagen weiterschob. Und ich irgendwie dachte, okay, auch eine Reaktion, weil sie einfach da nicht weiß, wie man drauf reagieren sollte. Und ich hatte einen anderen Fall. Dann einfach erzählt, dass ich im Fußballstadion ein sehr guter Freund von uns starb, der einen Sitz neben uns hatte, und dann war dieser Sitz leer, und dann kam ein anderer und fragte, wer sitzt denn da? Und dann meinte ich, naja, Bernie ist gestorben, und dann meinte er, na, der hat jetzt den besten Platz von da oben, der kann jetzt den Fußball total überblicken, und wir haben gelacht, und es war total nett, dass er einfach überhaupt was dazu gesagt hat. Und ich glaube, es ist... Ich möchte viele Menschen einfach ermutigen, Berührungsängste abzubauen, nachzufragen und auch zu sagen, du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auch das ist total in Ordnung. Und auf deine Frage zurückzukommen, es ist so, dass Menschen, die in Trauer sind um einen verstorbenen Menschen, einfach sehr gerne über ihren verstorbenen Menschen berichten. Und wenn keiner nach ihm fragt oder nach ihr fragt, dann ist es so, dass die einfach das Gefühl haben, der oder die stirbt ein zweites Mal und wird vergessen. Und ich erinnere mich an eine Mutter, die ihre Tochter verloren hat, die war etwa 24, die Tochter, und die sagte zu mir, Mensch, Carmen, ich würde so gern ganz Berlin plakatieren und mit meiner Tochter und sagen, hey, sie war auch da. Also so eine Street-Art-Aktion eigentlich damit machen, um sichtbar zu machen. Sie war hier auch in der Welt, obwohl sie jetzt gestorben ist. Und sie wurde halt auch gar nicht mehr gefragt von niemand mehr. Und das macht die Menschen traurig. Und dieses nochmal erinnern und nochmal jemand würdigen und sagen, Mensch, der war auch da. Kommen wir wieder zu den Nachrufen von Union.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, wir werden heute noch öfter auf die Ansprachen von Christian Arbeit, dem Stadionsprecher von Union Berlin, kommen, der in der Halbzeit immer, sofern es das zu verkünden gibt, statt Werbejingles oder irgendwelche Spielchen in der Halbzeit, Nachrufe auf Unioner verliest. Und das war bei Carsten dann auch so, als dann das Spiel kam, bei dem sein Tod verkündet wurde, da haben 20.000 Leute dann Notiz genommen, dass Carsten von uns gegangen ist, und das war extrem tröstlich. Also seine Witwe und die Frau seiner Kinder, die waren alle da, die Kinder waren da, Matthias, und das war, wir haben uns da alle irgendwie in den Arm genommen und das war wirklich, es tat echt gut, dass Carsten für diesen einen Moment so vielen Leuten gewahr wurde. Also man hört das ja dauernd auch im Stadion. Der ist gegangen, für einen Moment kriegt man tatsächlich eine Beziehung zu dem Menschen, obwohl man den überhaupt nicht kannte. Und das finde ich so schön. Und dann gibt es diesen Bogen in diesem Gang unter der alten Anzeigetafel, da hat Carsten jetzt auch noch seinen Stein. Und für Matthias und mich ist es bei jedem Spiel das Ritual, dass wir durch diesen Gang gehen und dann den Stein anfassen und uns denken, Mensch, Carsten, wenn du jetzt sehen könntest, wie scheiße Union heute wieder gespielt hat oder wie geil oder das ist Trost, ja. Und ich glaube, sich den Trost, den muss man sich manchmal auch holen. Man ist aber froh, wenn er auch von der anderen Seite einfach so kommt. Ja. Du wolltest noch was dazu sagen?
Ich wollte noch was sagen, weil du das jetzt so schon gesagt hast. Ich hatte auch ein Interview mit Steffi von Textilvergehen über die Nachrufe, die bei Union verlesen werden. Und sie hat es ähnlich gesagt, dass sie auch, als sie mal einen Freund, einen Nachruf für einen sehr guten Freund von ihr kam, dass sie sagt, dass man einfach auch dasteht und wie verrückt heult, aber dass sie das auch wichtig findet, weil sie sonst auch das Gefühl gehabt hätte, es wird jemand vergessen. Und sie sagte diesen schönen Satz, der mir sehr gut gefällt, und es ist eigentlich viel schöner als Blumen. Das finde ich ist so ein ganz, das trifft es auch ganz, ganz gut einfach. Das ist einfach eine unheimlich, also du hast es ja selber erzählt, dass es natürlich total traurig ist, aber jetzt haben so viele Menschen gehört, dass es ihn gab und dass er da war und was für ein toller Mensch er auch einfach war. Und dadurch ist es ja dann auch keine anonyme Masse mehr, sag ich mehr, sondern es verbindet ja auch miteinander. Oder wie du sagtest, man hat auch vielleicht eine Idee, was das für ein Mensch war, der da vielleicht gestorben ist und immer da stand. Ja, der Mensch wirkt
in dem Moment in anderen Leuten weiter und dadurch hat er einfach lebt weiter. Und wenn ich jetzt an diesen Jungen denke, der irgendwie in Asien irgendwie halbes Jahr gelebt hat als Union-Fan, ich weiß nicht mehr genau die Geschichte, und dann hat er entschieden, er bleibt noch länger, und dann ist er bei dieser Verlängerung dann irgendwie beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen, und dann gab es einen Brief, den Christian Arbeit vorgelesen hat. Also ich meine, es wirkt ja immer noch in einem weiter, wenn man sich daran erinnert. Und solche Leute haben definitiv auch nicht umsonst gelebt. Aber jetzt kommt mal so ein allgemeiner Teil nochmal. Also Fußball ist ja der Welt, in der wir leben, wenn wir jetzt nicht gerade zum Frauenfußball gehen, wo Frauen eher dominieren. Beim Fußball ist eine eher männliche, maskulin dominierte Geschichte. Und ich habe. Ja.
Aber es gibt jetzt auch viele Frauen in den Fanszenen, die unterwegs sind. Ja, definitiv. Muss ich mal widersprechen. Ja.
Definitiv. Nein. Das ist schon richtig. Aber wenn man mal über die Tribünen guckt und allein die Jungs auf dem Platz, also die Schiedsrichter sind auch mehrheitlich Männer. Wir haben es ja jetzt inzwischen Bibiana Steinhaus in der ersten Liga als glühende Vertreterin der Frauengilde. Unter den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Ja. Das ist definitiv ein Progress. Trotzdem ist die Fußballwelt eine maskuline, man darf nicht Schwäche zeigen. Und heute hole ich mal so richtig aus meinem Privaten raus. Ich habe meine Paartherapie gemacht. Und da gab es innerhalb der Beziehung Konflikte, die auch dadurch getriggert waren, dass Männer abgestumpft sind. Männer und Frauen kommen zur Welt und haben ein hundertprozentiges Spektrum an Gefühlen. Und Jungs werden als Kind getriggert, sei stark, zeig nicht deine Gefühle. Ja, und dieses Spektrum verringert sich immer mehr, wenn Jungs immer mehr abstumpfen, wenn Jungs als Kinder immer öfter hören, nun wein nicht wie ein Mädchen, und quasi in ihrer kompletten Empfindsamkeit auch immer mehr eingeschränkt werden. Und ich glaube, beim Fußball hört man es ja auch dauernd, wir sind hier nicht Mädchen, sei stark und hör auf rumzuheulen, und wer hier rumheult, der kann auch gleich nach Hause gehen. Auch im Rahmen dieses Podcasts habe ich das letztens mal wieder gehört. okay. in einem Gespräch.
Ich würde mal kurz reinkrätschen, klassisch,
oh, ja, ja.
und würde sagen, Paul. Dass es bei meinem Thema eigentlich gerade gegenteilig ist, weil natürlich ich finde, nirgendwo weinen die Männer so viel wie im Fußball und es gibt ganz viele berührende Geschichten im Fußball, wo diese sogenannten Männer oder dieses Klischee einfach aufgeweicht wird und wo geweint wird. Und ich denke, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man im Fußball das zulassen kann. Also gar nicht an, du beschreibst jetzt die Seite, man soll nicht weinen, aber ich erinnere gerne 116. Minute 2010, WM-Tor von Iniesta, er schießt Spanien zum Sieg, er zieht sein Trikot aus und drunter unter seinem Trikot ist irgendwie, steht drauf, Dani Yarki für immer bei uns. Es war sein Freund, der bei Espanyol Barcelona spielte und ein Jahr zuvor plötzlich ganz jung auch gestorben ist und da hatte er auch Tränen in den Augen. Und also ich wollte sagen, Fußball ist durchaus eine Sache, erinnerte dich, wie Bastian Schweinsteiger auf dem Rasen sitzt, als er diesen Elfmeter verschossen hat beim Finale daheim, oder wie man das jetzt bayerisch ausspricht, bin ich nicht so fit. Also da saß er und hat geweint und wenn du dir anguckst, die Titel, Überschriften, die Lederhosen tragen Trauer, also man sieht, da wird auch mein Thema ganz präsent sprachlich, also ich bin keine Linguistin und denke, das wäre durchaus ein spannendes Thema zu gucken, wie oft Trauerbegriffe im Fußball angewandt werden, also Trauer, Tod, Tod dem Gegner, also Trauer über verlorene Spiele, also auch ein spannendes, weites Feld, Trauer und Sprache. Im Fußball, ja, also ich wollte nur sagen, der Fußball bietet auch eine Möglichkeit, andere Gefühle zu zeigen und vielleicht für manche Menschen auch zum ersten Mal, dass der Vater oder irgendwie, also jetzt ein Mann in dem Falle, einfach da sitzt und weint. Also ich weiß nicht, wenn man viele so fragt, ich erinnere mich, mein Vater sah ich zum ersten Mal weinen, als ein Freund von uns starb und ich war, muss dir sagen, ich bin ja auch 45 und das ist so ein Bild, das will ich auch nie vergessen, weil ich habe vorher, also ich war 17 und ich habe vorher noch nie meinen Vater so weinen sehen, weil ich ihm die Nachricht auch überbrachte, weil ich gerade dort war und der war schon schwer krank und dann war er halt einfach gerade gestorben und dann habe ich ihm auch die Nachricht überbracht und er stand da im Hof und weinte und dann haben wir uns in den Arm genommen und zusammen geweint, aber es war so für mich auch so, ich habe ihn vorher noch nie weinen sehen, so offensichtlich, ja. Aber das war jetzt nicht das Fußballstadion. Aber ich wollte sagen, das Fußballstadion gibt vielleicht auch eine Möglichkeit, die Rollen zu ändern oder was zuzulassen, was sonst im alltäglichen Leben nicht unbedingt machbar ist.
Da hast du vollkommen recht. Es gibt dennoch da Unterschiede, finde ich, im Stadion zwischen, dass Männer weinen und an der Stelle, wo sie weinen sollten, vielleicht nicht weinen, sondern wo das dann in Wut umschlägt. Das ist dann ein guter Übergang. Mhm. Gerade in den letzten Jahren hat sich das ja häufig gezeigt, dass wenn eine Mannschaft absteigt, dass dann die jungen, heranwachsenden Boys gerne auch in schwarzen Pullovern, sehr martialisch auftretend, dann eben ihre Trauer über den Abstieg einer Mannschaft, also wir verlassen mal kurz den Bereich Tod, sondern einfach nur ein sportlicher Abstieg, dann kompensiert wird mit wahnsinniger Gewalt. Also ich denke da jetzt an das Relegationsspiel von 1860, als man in die dritte Liga oder aus der zweiten Liga abgestiegen ist, die wurden ja dann direkt in die vierte weitergereicht. Das waren schon krasse Bilder und da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie sagen, wir sind einfach nur traurig, dass es so weit gekommen ist mit unserem Verein. Und da gibt es eine andere Form mit der Kompensation, mit Trauer, da kocht das hoch und wird kompensiert mit Gewalt und Wut.
Ja, das ist.
Und das ist, sind zwei Möglichkeiten, die auf derselben Medaille geprägt sind. Aber natürlich hast du recht, nirgendwo habe ich Fußballer öfter weinen sehen. Tränen der Freude, Tränen des Unglücks. Also da sind wir auch wieder bei den Headlines in den Zeitschriften oder auf der Tribüne, da sieht man, ich erinnere mich an Charlie Neumann von Schalke 04, der dann weine Schalke-Fans wie der Großpapa in den Arm nimmt und tröstet und sagt, wir kommen aber nächsten Jahr wieder. Ja, und das, da siehst du der Trost, aber in diesen doch, ich kritisiere diese ganzen Ultrabewegungen immer wieder, Woche für Woche, weil mir da dieses Martialische zu sehr im Vordergrund steht, dass innerhalb dieser Gruppen wir kommen später auch noch zur Solidarisierung mit den anderen Fans. Aber da finde ich, ist es noch krasser, weil da muss man stark sein und seine Vereinsfarben bis aufs Blut verteidigen, was einige auch tun. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen das Korrektiv.
Also ich glaube, ich bin jetzt nicht keine Ultraforscherin. Ich möchte trotzdem einladen dafür, Ultras differenzierter wahrzunehmen, weil die auch ganz viele berührende Dinge tun. Gewalt ist keine Lösung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber die Ultras an sich gibt es, glaube ich, nicht, sondern es gibt verschiedene Gruppierungen und es gibt ganz, ganz viele, die sehr viel gerade auch Menschen in Trauer unterstützen, die Geld sammeln, die Projekte haben. Es war auch so, wenn man jetzt, ich weiß nicht, nicht diese Woche, sondern die Woche davor ist doch dieser Hannover Fan gestorben vom Olympiastadion, der war 70. Und es war so, dass dann, als es bekannt wurde, die Ostkurve in Zusammenarbeit mit den Hannover-Fans also eine eigene Schweigeminute kreiert haben. Also auch das ist ja was, dass sie in der ersten Minute zusammen geschwiegen haben. Und sie hatten zeitgleich, also fand ich eine ganz berührende Geste, dass da einfach ein Zeichen gesetzt wurde, wir haben Mitgefühl. Und das es gab keinen einzigen Pressebericht, den ich dazu gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob die Presse das nicht wahrgenommen hat, dass es die erste Minute still war. Es gab auf dem Twitter-Kanal, hat jemand was dazu geschrieben, das hätte mal aufgreifen können. Und ich denke auch, es gibt diese Berichterstattung von den Ultras ist auch oft sehr negativ geprägt. Und ich glaube nicht nur von den Ultras, sehr oft vom Fußball, weil oft nur diese Gewaltszenen gezeigt werden. Und ich bin ja mit meinem Projekt auch im Trauerbereich unterwegs und es ist ganz spannend, da gibt es ganz viele Menschen, die genau solche Vorurteile haben vom Fußball, die sagen, Mensch, das ist nur Gewalt und da wird nur geschlägert und ist alles nur ganz furchtbar. Und wenn ich einen Vortrag dort halte und beschreibe, was es alles gibt an Trauerkultur, sind die ganz baff und sagen, dadurch hat sich auch mein Bild geändert auf die ganze Fußballbewegung, auf die ganze Fußballkultur und auch auf die Ultras, ja. Ja, und die Ultras sind, ich habe nicht geschafft, so viele Fanzines durchzugucken. Das ist ja nun denn ihr Medium, mit dem sie auch noch untereinander die jeweiligen Szenen kommunizieren. Und da gibt es, also eins habe ich geschafft, durchzuschauen. Da gab es sehr wohl auch einen Artikel, wo auch immer gedacht wird und gewürdigt wird. Und ich möchte jetzt hier mal ein ganz großes Dankeschön an Hannes raushauen, weil der Hannes, der gibt ein Fanzine raus, der ist aus Nürnberg, der Heftler Hannes heißt der. Und den Hannes habe ich jetzt erst vor kurzem kennengelernt und der hat für mich, ist gerade dabei, ganz, ganz viele Fanzines durchzugucken auf meinem Bereich, das zu kopieren und mir zu schicken. Und das ist eine Riesenarbeit. Und danke, lieber Hannes, dass du das für mich machst. Und ich wollte nur sagen, also da gibt es auch innerhalb der Ultras ganz viel Kultur und ganz viel Sensibilität und dass Gewalt keine Lösung ist. Ich glaube, da sind wir uns alle komplett einig. Aber ich möchte einladen, das differenzierter zu betrachten. Und wer was hören möchte, es gab bei den 120 Minuten einen schönen Blog. Da ging es auch um Ultras und Medien. Den kann ich auch allen nochmal sehr ans Herz legen.
Also ich kann dir da in keinster Form widersprechen. Es gibt auch nur da immer wieder nochmal andere Erlebnisse, wo zum Beispiel Fans untereinander, Ultragruppen gegeneinander oder miteinander eine andere Sensibilität haben, als wenn jetzt zum Beispiel, ich greife jetzt auch schon wieder vor, es ist ein Thema, das dreht sich permanent und hat so viele Andockstellen. Ich erinnere mich an die vergangene Woche, als im Schalke-Blog dieses Transparent hochgehoben wurde, wo Freiheit für den Bombenleger auf dem BVB-Bus gefordert wurde. Und da gibt's, also da werden Offizielle und Spieler eben nicht immer für seinesgleichen gehalten, und man hat eine ganz andere Sensibilität auch auf die andere Ultragruppierung, weil die genau wissen, wir wissen, was die durchmachen. Also ist ein sehr krasses Thema und ich wünschte mir zum Beispiel, dass ich irgendwann mal hier jemanden habe aus einem Ultra, ja, vielleicht ein Capo oder was weiß ich, dass ich mit dem mal, dass der mir mal ein bisschen erzählt. Das ist übrigens auch hiermit ein Aufruf. Brecht mal, wir sind hier keine kommerziellen Medien, sondern wir sind einfach nur ein paar Heinis, die Fußball lieben. Genauso wie ihr. Und kommt mal vorbei und unterhaltet euch mal mit mir, wenn ihr wollt. Weil das ist auch eine Gelegenheit, mal von sich zu erzählen. Zu was anderem. In deinem Artikel bei 120 Minuten schreibst du, dass Fußball auch Erinnerungskultur ist. Mhm. Und eines meiner Lieblingsthemen ist im Moment RB Leipzig. Und glaubst du, dass das Kulturhistorische bei RB Leipzig fehlt, weil es so wenig zum Erinnern gibt und deswegen so viele Kritiker den Leipzigern die Daseinsberechtigung absprechen?
Oh, was soll ich jetzt irgendwie dazu sagen? Erinnerungskultur hatte ich einfach geschrieben, aus dem Blick, natürlich aus meinem Blickwinkel, mehr Memorialkultur, was da gemacht wird, wie das allgemein ist bei Erinnerungskultur. Also da kann ich jetzt kein Statement, also da kenne ich mich zu wenig aus. Ich denke, es ist... da müsstest du andere Menschen befragen, die da mehr, die mehr Fachlichkeit, die auch mehr fachlich in diesen ganzen Strukturen der Vereine drin, Entwicklung der Vereine drin stecken. Also da kann ich jetzt einfach gar keine Auskunft geben. Erinnerungskultur habe ich speziell für mich, vielleicht hätte ich müssen Memorialkultur schreiben, um klarzumachen.
Ja, dass erzähl, es doch, mehr, erzähl doch mal genau darüber.
Dass es einfach mehr darum geht, die verschiedenen die verschiedenen Möglichkeiten im Fußball zu sehen, was wir vorher schon hatten. Zum Beispiel kommen wir ja nachher drauf. Trotzdem erwähne ich es jetzt mal als erstes, die Nachrufe, die bei Union verlesen werden. Dann, was wir gerade hatten, die Schweigeminuten, während die Schweigeminuten auch von den Kurven selbst initiiert werden. Also das ist, glaube ich, ja auch, was ich gerade erzählte mit der Ostkurve und mit den Fans von Hannover, dass das auch einfach Schweigeminute sind ja sehr offiziell und werden... greifen in den Spiel, in den Spielablauf ein. Deswegen ist es gar nicht so einfach, diese durchzuführen. Und deswegen machen ganz viele Kurven halt ihre eigene Schweigeminute, die sie initiieren. Und da wären wir bei einem Thema, was ganz oft kommt. Applausminute oder Schweigeminute? Ich hatte mit Herrn Arbeit...
Also wirklich, es ist... Du greifst ja auch hier so wahnsinnig meinen ganzen Fragen vor. Das ist, die lade ich nie wieder ein.
Nein, da kommen wir einfach zwangsläufig drauf, ja. auf Applaus oder Schweigeminute, weil wenn du bei Union bist, weißt du, oder hat Herr Arbeit mir im Interview, das ich mit ihm hatte, erzählt, dass sie in der Regel eine Applausminute machen, weil sie denken, das wird auch mehr dem Ort des Stadions gerecht, ist ja ein Ort, wo Lärm und Geschrei oder Lautstärke angesagt ist und also es wird unterschiedlich gehandhabt. Wir hatten jetzt, es gab jetzt gerade bei Celtic ist der Billy McNeil gestorben. Das war eine richtige Celtic-Legende. Und da hat sich die Familie gewünscht, dass es auf keinen Fall eine Schweigeminute geben soll, sondern eine Applausminute, weil das ihrem Vater auch am gerechtesten werden würde. Und da haben sie zum Beispiel 67 Sekunden Applaus gemacht, weil er 1967 diesen Europapokal der Landesmeister mit Celtic geholt hatte. Also du siehst, da gibt es ganz, also es ist auch sowas, ganz viel Symbolik, die da die da deutlich wird. Dann ist ja so Trauerflor auch noch was, um mal wieder abzuweichen von der Schweigeminute und der Applausminute, was getragen wird. Und das ist interessanterweise, beobachte ich das in Deutschland bei heimischen Vereinen, sage ich einfach mal, ist mir das gar nicht bekannt, dass das getragen wird. Das beobachte ich in England ganz anders, dass da viele, jetzt war die U9 neulich Trauerflor getragen, eine kleine U9 in Schottland für den Vater ihres Trainers, der auch immer dabei war. Da, also wenn du dann Bilder siehst und du siehst so Neunjährige, die da stehen mit einem Trauerflor und eine Schweigeminute machen, also das ist eigentlich, finde ich, eine gute Kultur, weil das die eigentlich auch gleichzeitig zeigt, okay, Trauer gehört zum Leben und wir können aktiv ja was tun. Das ist ja übrigens was ganz auch in der Fanszene unterstützend ist für viele. Trauer erzeugt ja Hilflosigkeit, Ohnmacht und aktiv was tun zu können. Das ist was viele Menschen in ihrer Trauer unterstützt, also dieser Ohnmacht und dieser Hilflosigkeit nicht ausgesetzt zu sein.
Lass uns mal, du hast jetzt gerade wieder viele Dinge und viele Elemente der Möglichkeit zu trauern genannt. Lass uns mal kurz noch bei der Schweigeminute bleiben. Also auf der einen Seite, also ich wollte erstmal nur sagen, das hatte ich mir auch hier, ich lese es mal so vor, Schwäche ist in der Fußballbranche keine karrierefördernde Eigenschaft. Mhm. Bietet das öffentliche Trauern bei Schweigeminuten deiner Meinung nach ein Ventil für Fußballer, öffentlich, emotional, verletzlich und nahbar sein zu können, ohne vom Business als weich und angreifbar wahrgenommen zu werden?
Ich würde mich sehr gerne, auch das ist jetzt hier mal ein Aufruf, mit einem Fußballer, mit einem Profifußballer darüber unterhalten, einfach wie er auch sowas wahrnimmt. Du hast es ja speziell nach Fußballern gefragt oder nicht jetzt, also nicht nach Fans in der Kurve, sondern nach Fußballern.
Da kommen wir gleich zu.
Also deswegen würde ich gerne auch mich generell, würde mich interessieren auch, wie das ist, wenn ein Fußballer Trauerflor trägt, ob das irgendwie einen Bezug für ihn macht. Ich finde halt, so eine Minute Schweigen ist in unserem bewegten Leben oder so viele Eindrücke, die wir sammeln, immer ganz gut, um einfach mal runterzukommen und auch mal einen Moment abzuschalten. Und von dem her... ich weiß es nicht. Das ist ja so, die sind ja auch heiß auf das Spiel. Also es wäre wirklich eine spannende Diskussion. Ist es was, dass man dann irgendwie innerlich denkt, oh Gott, jetzt muss ich noch eine Minute schweigen und wie kriege ich das rum? Und dann irgendwie nur in Gedanken abzählt, ist jetzt die Schweigeminute vorbei? Oder ist es wirklich so ein Moment, dass sie sagen, okay, ich denke vielleicht gar nicht an das, sondern es ist wie so eine Achtsamkeitsübung. Ich konzentriere mich nochmal auf das Spiel, aber ob das jetzt dazu ausreicht, das müsste man soziologisch untersuchen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und da ich mit keinem Fußballer bisher gesprochen habe, gibt es keine Aussage von
mir. Hier der dazu. Aufruf, da werden wir jetzt auch hinterm Vorhang mal probieren, eine Verknüpfung herzustellen, ob sich da jemand findet, genau über das Thema zu reden. Es bleibt spannend, aber wir werden rufen jetzt hiermit auf. Ich will in Ultra sprechen, du willst einen Fußballer sprechen. Mal gucken, ob er da was. Ich bin da ganz optimistisch, dass das auf jeden Fall klappt. Aber in deinem Text bei 120 Minuten, da empfindet ein Fan zunächst mal diese Schweigeminute als Cut. Da freut sich jemand, geht ins Stadion mitfahren und lalala, vielleicht schon ein bisschen Bier geschwängert vorher und auf einmal ist da diese Schweigeminute. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, Schweige- oder Applausminute. Ich persönlich auf jeden Fall würde immer die Schweigeminute wählen, weil ich durch diese ich finde diese Applausminute tatsächlich sehr befremdlich. Also auf einmal wird es laut und es wirkt auch ein bisschen, ich mag zum Beispiel auch nicht so Standing Ovations in irgendwelchen Galen oder so. Oder Galas, was ist denn da der Plural?
Keine Ahnung.
Galilea. Nein. Volksfront von Galilea. Ah nee, Julia. Ist egal, wir vermischen gerade eine Menge. Ich finde tatsächlich die Schweigeminute deswegen so wichtig, weil alle Leute mal in so einem großen Stadion mal für eine Minute die Schnauze halten und tatsächlich mal zu sich kommen und in sich gehen und mal nachdenken und tatsächlich auch mal zu denjenigen oder demjenigen, um den es da geht, nochmal versuchen, Bezug herzustellen für eine kleine Minute. Und dann durchbricht diese Stille, diese abstrakte Stille in diesem großen Ort der Schiedsrichter mit dem Pfiff. Und es gibt diese Erlösung.
Also ich glaube, viele, die ich befragt habe, viele Fans, was sie in der Schweigeminute denken, ist, dass sie ganz selten an die Person denken, die da gedacht wird, sondern an ihre eigenen Verstorbenen. Also das ist so. Und ich glaube, es ist halt schwierig. Also du hast es gesehen, also diese Schweigeminute. Also ich fand, der Clemens Tönnies hat eine sehr bewegende Rede gehalten, als der Rudi Assauer starb. Es war vor diesem Pokalspiel Schalke gegen Düsseldorf. Und das war, und er hatte seine Rede gehalten und dann für einen Moment der Stille aufgerufen. Und es war gefühlt für mich die kürzeste Schweigeminute, die ich hatte. Das war nach 10 Sekunden, gab es Gejohle und wurde gestört und dann ging in Klatschen über. Also da denke ich, wenn das halt, das ist immer schwierig, weil es ganz oft Menschen gibt, die halt rein schreien oder nicht still sein können. Das fand ich, also ich war ganz unangenehm berührt von dieser Schweigeminute und hatte mit den englischen Fans, das ist ja auch in England sehr oft, dass es eine Applausminute gibt, und habe mit mehreren englischen Fans gesprochen, wie das ist. Und die sagten, naja, in England ist es oft so, wenn wir denken, es wird zu unruhig oder es ist zu ein krasses Spiel, dass dann vorher oft halt dann die sagen, okay, dann machen wir lieber eine Applausminute, damit dieses Schweigen nicht so unterbrochen wird. Und also guck dir die nochmal an, wenn du Zeit hast, vielleicht auf YouTube. Das war sehr, sehr schrecklich, also fand ich einfach. Also das war ganz, Also es war 10 Minuten und dann war es laut irgendwie und ja, also das hat fand ich einfach schade, fand ich auch nicht so dem gerecht. Ich habe auch mich dann nämlich ein bisschen weiter mit dem Thema beschäftigt und wollte mal rauskriegen, wann klatscht man denn? Gibt es denn da eine Definition? Wann schweigt man mehr? Und dann kam interessanterweise, habe ich auch in der Fachliteratur so Ideen gefunden, dass die sagen, wenn ein Mensch, wenn sein Lebenswerk das war und er sehr alt war, dass man dann sagt, okay, dann ist Klatschen vielleicht einfach auch eine gute Option. Siehe Billy McNeil bei Celtic, wo die Familie sagte, das kommt ihm viel näher. Und ansonsten, es gab eine ganz krasse Schweigeminute, kann man auch auf YouTube nochmal angucken, als Lester, als der Boss starb. Also und Lester, also die hatten gefühlt eine Minute, ich habe das mal gestoppt, ich glaube 1:20 eine Schweigeminute und ich weiß nicht, wie viel das Stadion fast, ist nicht, ich glaube 35.000. Also
ist immer noch ein großer Ort, also im ja, Vergleich zu einer kleinen Turnhalle, wenn irgendwie genau. Was getrauert also, wird.
Und es war so ruhig, es war es ging über eine Minute und du hättest eine Stecknadel fallen lassen können. Und ich erinnere mich auch an ein Interview mit einem Hertha-Fan, der gesagt hat, als es diese Terroranschläge auf dem Breitscheidplatz gab, war im Olympiastadion auch eine Schweigeminute und er meinte, da hätte man die Generatoren aus dem Keller gehört. Also da muss es auch sehr, sehr still gewesen sein. Und ich glaube, das ist auch so generell. Du weißt es, es ist schwierig, auch mal zu schweigen. Also viele Menschen können schweigen auch nicht unbedingt.
Meinst du das?
Naja, das ist so, meine Erfahrung zum Beispiel, dass ich einfach finde, manchmal gibt es einfach auch nichts zu sagen. Und so ein Moment Schweigen ist für viele Menschen manchmal unangenehm, für manche einfach auch aus Gründen, dass es vielleicht was antriggert, dann ist es was anderes. Aber ich finde, wir müssen nicht immer sprechen. Es ist auch total in Ordnung, mal zusammen zu sitzen und vielleicht zu schweigen, gerade auch in Zeiten von Trauer, weil es nichts zu sagen
Das finde ich sowieso tatsächlich eine Qualität auch in menschlichen Beziehungen. Also jetzt mit meiner Partnerin zum Beispiel, ich sage so ganz häufig, weißt du, ich finde es so gut, dass wir beide zusammen schweigen können. Wir können nebeneinander sitzen und einfach mal nichts sagen und nicht sich fühlen, jemanden zu animieren oder irgendwas anzuregen. Und das finde ich ja eben bei diesen Schweigeminuten so gut und bei den Applausminuten so schlecht, dass man dann die Gelegenheit, also bei Applausminuten eher auf das Klatschen und auf diese ganze Atmosphäre eingeht, dass es für mich eher ein wieder zum Eventcharakter beim Fußball gehört, als tatsächlich zu gedenken. Und ob man nun an den Spieler denkt oder an den Verstorbenen denkt, um den es da geht, oder vielleicht sich erinnert an sich selbst. Mhm. Ja, und sich selbst nicht vergisst in diesem ganzen großen Spektakel mit zehntausenden Menschen und sich eigentlich immer nur aufs Event konzentriert. Und da würde ich glaube, so die Situation, wie du sie beschreibst, dann Leute auf einmal anfangen reinzubrabbeln oder zu grölen, das ist total unangenehm, auf jeden Fall. Also ich kriegt dann auch richtig Wut und man möchte die Leute schütteln. Und das ist dann sicherlich kein gutes Beispiel. Aber ich würde, glaube ich, von 100 Fällen 99 mal sagen, lasst uns schweigen, weil das ist diese Stille ist so kostbar und so selten. Und weil sich die Leute auch in ihrem Alltag immer weniger durch Social Media, durch Internet und alles immer weniger diese Pausen gönnen, immer weniger entschleunigen. Und ich finde gerade im sich beschleunigenden Fußball das Entschleunigen extrem wichtig.
Das hatte ich auch in einem Interview, dass wirklich ein Fan sagte, also er würde da total entschleunigt werden durch diese Schweigeminute und es wie so eine Meditation für ihn wäre. Also das gab durchaus spannende Antworten auch auf dieses Thema, während wir beide das jetzt sicher nicht abschließend klären können. Es gibt ja auch so Mischformen, weiß nicht, ob du dich da erinnerst, dann wird halt erst geschwiegen und dann geklatscht. Also auch das ist zu beobachten in der Fankultur, aber was jetzt da wie und was, ich glaube, das muss jeder oder jede für sich dann oder der Verein entscheidet das im Zweifelsfall, während die Fankurven ja selber für sich ganz bewusst schweigen dann. Also die erst, wenn jemand gestorben ist und wenn sie ihre eigenen Schweigeminuten initiieren, dann wird ja der Support eingestellt und dann ist erstmal Ruhe.
Genau, das ist interessant, weil das Schweigen wird nicht nur zum Gedenken benutzt, sondern auch um seine eigenen Interessen als Kurve durchzusetzen. Und genau. Das ist sicherlich, muss man auch mal auf einer anderen Diskussion darüber sprechen, Aber das ist finde ich halt eben genau dieses Verzwackte mit den Ultras. Also ich konsumiere nicht nur Popularmedien, um mir eine Meinung über die Ultras zu bilden. Mir hat allein schon das Gespräch mit einem Union-Ultra mal gereicht, der mich in einem Restaurant bedient hat in Zehlendorf. Und der sagte, ja, die Jungs von Freiburg, die haben jetzt ihre Ultra-Gruppierung aufgelöst und die können ihre Stadt nicht mehr verteidigen. Und ich habe gesagt, sag mal, hä? Was? Und er so, ja, da können wir jetzt die Stadt übernehmen. Dann fahren wir da hin und die können ihre Stadt nicht verteidigen. Ich dachte, sag mal, reden wir über Fußball oder worüber reden wir? Reden wir über Militär? Mhm. Und gerade so bei Heranwachsenden mit vielleicht nicht so großer Perspektive, was das Berufsleben, was die Zukunft angeht, vielleicht Gewalt zu Hause, Gewalt mit der Freundin, wer weiß, was da alles passiert. Man kann ja auch da nur mutmaßen, wie so ein Denken überhaupt entsteht. Mhm. Und dann berichtet er weiter, dass er für 1 oder 2 Jahre vom Verein gesperrt wurde, Stadionverbot bekommen hat, weil er bei irgendeinem Testspiel in Schweden oder Norwegen Platz gestürmt hat, um sich mit der Ultragruppierung des anderen Vereins zu kloppen beim Testspiel von Union. Und er würde es immer wieder so machen, um den Verein zu verteidigen. Und das, also da brauchte ich keine Popularmedien, um da zu denken, hä, was geht denn da ab? Ja, und es ist, er meinte, ja, die Leute kommen doch nur wegen uns ins Stadion.
Okay.
Ja, und das finde ich, halt einfach krass, weil klar, ist natürlich eine super schöne Choreografie, wie wir sie jetzt auch im vorletzten Wochenende in Köpenick sehen konnten. Mhm. Beeindruckend, na klar. Und gleichzeitig missfällt mir diese Organisation dahinter, dass es scheinbar nur noch den Verein im Leben zu geben scheint, dass Leute so viel Energie in ihrer Freizeit aufwenden. Und wenn man sich jetzt anschaut, irgendwie die Polizei beschlagnahmt irgendein Plakat oder irgendeine andere Fangruppierung klaut ein Plakat, das ist ja wie früher irgendwie Insignien eines Königs zu stehlen und dann entstehen Kriege und um was. Das gefällt mir einfach nicht. Und da finde ich, wie gesagt, da finde ich auch die Form des Umgangs mit seiner eigenen Wut und Traurigkeit über irgendwas, dass Dinge nicht so laufen, wie man sie möchte. Wäre schöner, wenn die Leute es nicht so in Aggressionen umschlagen lassen. Und da hat unsere Gesellschaft grundsätzlich, finde ich, ein Defizit, was mit Empathie und Gefühlsregung zu tun hat.
Also ich fände, es wäre ein spannendes Thema für einen anderen Blattsport, einfach das alles zu beleuchten, vielleicht auch mit Menschen von den Fanprojekten zu sprechen, die auch da dran sind an den Bewegungen und mit einem Ultra oder einer Ultrafrau wahrscheinlich eher, ist ja nochmal, wäre auch ein spannendes Thema, ja. Weibliche Ultras.
Die gibt es ja auch.
Genau, wollte ich sagen, wäre auch spannend, wäre ja auch ein Punkt in diesem ganzen Bereich, sich zu überlegen und da mal einen eigenen Blattsport-Podcast.
Ja, sorry, wir haben uns da einen richtig blöden Namen ausgedacht.
zu machen. Von dem her rufe auch ich auf, bitte sprecht mit Martin, das ist ganz unkompliziert. Und ich glaube, es wird viele Menschen einfach interessieren und es wird auch viel Vorurteile und viele Sachen einfach auch aufgedeckt werden können.
Ich hatte ja letztens mit Lars Bernotat, ein bekannter Freund von mir, der seinen eigenen Eintracht Frankfurt Fanclub seit über 30 Jahren hat. Und da kam er ja schon so ein bisschen an unsere Grenzen im Gespräch. Da wurde es dann doch sehr streitbar, wo es um bestimmte Situationen geht, wie man überhaupt sich als Fangruppierung sieht und dass man nicht mit Farben eines anderen Vereins durch Gegenden laufen sollte, wo die eine oder andere Fangruppierung beheimatet ist und die Leute nicht mit den anderen Farben provoziert. Da verabschiedet sich das meiner Meinung nach von dem Spiel. Habe ja letzte Woche einen Artikel geschrieben, wo ist eigentlich der Sport? Es geht doch um Spiel, um Sport, um Bewegung und Freude, Unvorhersehbarkeit. Und im Moment geht es mir viel zu sehr um die Dinge, die neben dem Platz passieren. Und naja, gut. Lass uns doch nochmal ganz kurz zu Union Berlin zurückkommen. Als Union-Fan frage ich mich natürlich, warum funktionieren so viele Dinge besser bei Union als bei anderen Vereinen? Was sind deine Erklärungen? Warum das zum Beispiel mit den Schweigeminuten bei Union geht und offenbar
mit
bei keinem anderen?
Meinst du?
Ja, ganz
mit,
genau.
Mit dem Verlesen von Nachrichten. Du sagtest Schweigeminuten.
Ja, nee, nicht die das bis auf das Thema Schweigeminuten, wo jetzt geklatscht wird. Nee. Nee, aber warum? Also zum Beispiel so eine Sache, dass der Verein darauf verzichtet, um seine Identität auch irgendwo zu stärken.
Ja, ich bin jetzt ja keine Unionerin, aber in einem Gespräch mit Herrn Arbeit kam schon einfach raus, dass, und das ist auch meine Wahrnehmung, dass Union einfach ein Verein ist oder eine Kultur hat, der die Fans sehr viel teilhaben lässt. Und so entstand auch, also er wusste auch gar nicht mehr genau, wie dieses Ritual überhaupt entstand mit den Nachrufen und sagte aber, solange das gehört halt für sie genauso selbstverständlich mit dazu, wie einen Geburtstag zu verlesen oder eine Jugendweihe oder eine Hochzeit. Und ich glaube, das hat was mit einer Kultur zu tun, mit Teilhabe lassen der Fans an ihrem, an dem Verein. Und das ist in anderen Vereinen, nehme ich an, einfach anders, dass das keiner macht. Dieses ist ja, das ist schon einmalig bei Union, aber das kannst du vielleicht besser erklären als ich. Meine Wahrnehmung ist wirklich, dass es dieses Teilhaben lassen ein wichtiger Aspekt ist für den Verein Union und das wirklich wörtlich gemeint ist, man, dass die Fans teilhaben können und das ist, dass da auch ein Miteinander irgendwie ist. Und es war auch sehr unkompliziert, mit Herrn Arbeit Kontakt aufzunehmen. Und ich meine, er war bei dir auch im Interview. Also ich habe den Eindruck, da gibt es eine Offenheit. Auch klar komme ich vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob das in anderen Vereinen so einfach wäre, da bei Schalke, Dortmund oder so jemand anzurufen und zu sagen, hallo, können wir uns treffen und uns darüber unterhalten. Und
meinst du, die anderen Vereine aus finanziellen Gründen gönnen sich diesen Break?
Das ist ja eine Frage, ob man das machen möchte. Ich weiß gar nicht, ob das aus finanziellen, klar, hat Herr Arbeit mir auch gesagt, ist es so, dass sie halt auch auf Geld in dem Falle verzichten. Aber ich finde, die Vereine verdienen viel Geld und vielleicht in dem, um diese Erinnerungskultur oder wir früher oder später sterben wir alle, das ist einfach tatsächlich so, wäre das eine schöne Sache. Jeder Verein würde eigentlich den Fans die Möglichkeit bieten, aber ob das real ist, das wäre auch mal spannend, einen Vereinsboss von einem anderen Verein zu fragen dazu, können Sie sich das vorstellen? Soll das überhaupt so einen Stellenwert einnehmen? Ich meine, weißt du, bei Union werden ja auch in der Halbzeitpause andere Sachen verlesen und dann wird halt nur Tod nicht ausgeschlossen. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass das jetzt ein Trauerort sein soll, das Stadion, sondern es ist einfach was, das werden Sachen thematisiert, die zum Leben dazugehören, die in den Leben der Fans oder der Menschen, die dorthin gehen, stattfinden und die werden halt in der Halbzeitpause thematisiert und generell ist es ja, glaube ich, so bei Union, dass man in der Halbzeitpause auch relativ in Ruhe gelassen wird, also ich weiß es nicht.
Es gibt gute Musik.
Genau, aber es gibt jetzt nicht so diese klassischen Gewinnspielchen, nee, und die du, nicht. Verstehst du, die du halt sonst oder irgendwas, was da auf dem Rasen so stattfindet, wo jeder denkt, so, brauche ich nicht. Ja, also ich denke, das hat was mit Kultur zu tun und mich würde das freuen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, da ins Gespräch miteinander zu kommen.
Also als relativ neuer Unioner, bin ja auch erst seit 10 Jahren da, habe ich das Gefühl, es gibt einfach vom Grundsatz her eine ganz andere Verbindung zwischen den Leuten auf der Tribüne und also, wobei ich kann fast gar nicht so richtig trennen zwischen den Leuten im Verein, die sozusagen Vereinsoffizielle sind, und den Leuten, die da auf die Tribüne gehen. Da gibt es so viele Verknüpfungen und so eine Nähe, allein schon durch den Stadionneu- oder Umbau, wo viele Unioner mitgeholfen haben. Man geht ganz anders mit seinen Fans und Mitgliedern um. Werden namentlich überall an allen möglichen Stellen siehst du Namen von Union an. Du gehst da hin, holst eine Bratwurst und dann steht da diese Skulptur mit dem Bauhelm und da die ganzen Leute, die Namen der Leute, die da mitgebaut haben. Dann gehst du durch den Tunnel, da hängen Namen von verstorbenen Unionern und lebendigen Unionern, die irgendwie, wo Leute jemanden eine Freude gemacht haben, dass da ein Stein mit seinem Namen im Stadion hängt. Also es gibt da, glaube ich, eine ganz andere Teilhabe. Aber ich frage mich halt so bei anderen Vereinen, die auch so als so die anderen Vereine gelten, wie zum Beispiel St. Pauli, gibt es das da? Ist eine interessante Frage. Ob man sich da diesen Luxus, muss man es ja schon fast nennen, gönnt, um auch das Thema Trauer in den Alltag, also etwas ganz Normales zu begreifen. Und
Also es gibt diese Nachrufe nur bei Union. Also das ist mir kein anderer Verein verliest die, weil St. Pauli hat auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und zwar gibt es bei St. Pauli den Verein St. Depri. Wir sind immer für uns da. Und dieser Verein wurde gegründet aufgrund dessen, dass ein St. Paulianer sich suizidiert hat aufgrund von Depressionen. Und die Fans sich überlegt haben, Mensch, was können wir denn tun, damit es vielleicht einfach nicht mehr vorkommt. Nein, kein Spieler. Das war ein Fan aus dem Fankreis. Und die Fanszene hat sich halt hinterher überlegt, Mensch, wir wollen irgendwie was tun, dass Menschen mit Depressionen, dass sich halt deswegen keiner suizidieren muss. Ich meine, ich hatte auch schon ein Interview mit denen und die meint, das ist ihnen schon klar, dass man das natürlich nicht grundsätzlich verhindern kann, aber sie wollten einfach aktiv tun und was bewegen und haben daraufhin halt einen Verein gegründet, der heißt St. Depri e.V., wir sind immer für uns da. Und in diesem Verein bieten sie Menschen mit Depressionen die Möglichkeit, einfach Erstgespräche zu führen oder Unterstützung zu bekommen. Und ich bin im Oktober auf St. Pauli und zwar haben die so einen monatlichen Stammtisch, wo sie Themen vorstellen und da stelle ich jetzt das Projekt vor und da kommen wir auch ins Gespräch. Und das ist so eine Sache, ist ja auch wieder was entstanden aus der Fankultur, aus Grund von Trauer, das was ist, was jetzt nachwirkt oder unterstützt andere Menschen in Depressionen. Und von dem her gibt es, glaube ich, viele kleine Sachen, die man so genauer unter die Lupe nehmen muss. Ich kann das jetzt nicht für alle Vereine sagen, weil ich betreibe mein Projekt auch wirklich nur ehrenamtlich und habe ja nicht Zeit, das jetzt als Vollzeitprojekt durchzuführen. Ich gucke halt einfach, was es gibt und bin auch angewiesen, möchte auch gerne hier noch einen kleinen Aufruf starten. Wenn ihr irgendwas habt zu dem Thema, meldet mich an oder auch über Twitter jederzeit gerne. Ich freue mich.
Wir werden das auf jeden Fall verlinken.
Über Kontakte und ich finde, Netzwerk ist einfach wichtig, um mal diesen Begriff auch zu benutzen, den wir alle aus dem Fußball kennen, you will never walk alone. Also es ist eine wichtige Sache, sich gegenseitig zu unterstützen und das ist was mir in der Fußballkultur sowieso gut gefällt, dass es sehr viele Unterstützung gibt und ich den Eindruck habe, wir ziehen alle am gleichen Strang.
Also ich finde auf jeden Fall, und deswegen muss man dir auch mal danken, dass du das Thema anfährst, weil das eben andere Leute eben nicht tun und es fehlt, du machst das ja jetzt, aber es hat total gefehlt, dass sich da jemand mal mit beschäftigt und das auch nahbar macht, weil das Thema Tod einfach echt ein Tabuthema ist. Und also erstmal danke dafür, dass du das alles machst und mit so viel Liebe machst. Und ich habe auch selten jetzt in diesen letzten 2,5 Monaten mit Plattsport, 3 Monaten machen wir das jetzt, jemanden gehabt, der mit so viel Fröhlichkeit auch im Vorgespräch daherkommt. Also danke auf jeden Fall. Thema Tabuthema, steht jetzt hier nicht auf dem Zettel drauf, aber das muss auf jeden Fall auch mal besprochen werden. Ich habe gestern nicht als absichtliche Vorbereitung, aber es war so durch den Zufall. Meine Freundin kommt aus Hannover und vielleicht hat sie für sich als Vorbereitung auf das Thema eine Dokumentation über Robert Enke rausgesucht. Die dauert eine halbe Stunde und am Ende haben wir da heulend gesessen und die Tränen liefen und haben uns ganz fest in den Arm genommen. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und wenn man so sieht, was im Vorfeld zu seinem Suizid in der Presse über ihn geschrieben wurde, oder was also Ottmar Hitzfeld sagt, Robert Enke hat keine Ausstrahlung oder keine Ahnung, der Torwarttrainer der Nationalmannschaft, Anni Köpke, sagt Sachen wie, wir haben aktuell in Deutschland keinen Weltklasse-Torwart und zu der Zeit ist Robert Enke gerade die Nummer 1 oder die 2, ist doch wurscht. Also das ist, also diese fehlende Sensibilität gegenüber den Akteuren, ja, die dort auf dem Platz stehen, ich finde nicht, dass sich das heute, also dass der Tod von Robert Enke irgendwas verändert hat, außer dass es jetzt die Theresa-Enke-Stiftung gibt, die auch überall auftritt. Was ich super finde, dass man da immer wieder drüber stolpert und sich das ins Gedächtnis ruft. Aber eigentlich die Branche ist ja auch durch Social Media so viel härter geworden. Das Thema Depression redet kaum einer drüber. Ich meine, man muss lobend erwähnen, dass auch jemand wie Ralf Rangnick, den ich nun wirklich sehr streitbar finde, auch relativ offen auch mit seiner Depression umgegangen ist und auch andere sich dann Auszeit genommen haben. Und ich weiß auch nicht, ob das Thema Mario Götze zum Beispiel anders gelaufen wäre. Also ich tippe persönlich, dass er, als er letztes Jahr ein halbes Jahr komplett von der Bildfläche verschwunden war, dass es vielleicht auch was damit zu tun hat. Aber es gibt da, also die Medien haben überhaupt kein Instrument, das anzufassen. Was hast du da festgestellt oder herausgefunden über dieses Thema?
Also ich habe dieses Thema Depression im Fußball, ist das Thema, was ich jetzt gar nicht weiter untersucht habe, weil das eigentlich ein eigenes Themenfeld ist. Depression im Leistungssport auch, gerade Sportler. Wir denken auch an Andreas Biermann, der sich auch suizidiert hat. Und
das war der, den ich vorhin meinte.
Ah ja, okay. Ja. Und ich finde, das ist so ein, da fände ich, wäre St. Depri vielleicht auch mal ein guter Ansprechpartner, die natürlich aber mehr bei den Fans, also gucken. Ansonsten Depressionen im Leistungssport, nach wie vor sind psychische Erkrankungen generell hat man ein Stigma damit, womit wir wieder bei der Eingangsfrage zurück sein, darf man traurig sein? Also verstehst du, dieses ist ja auch Menschen in Depressionen sind auch in tiefer Traurigkeit und durchschreiten auch tiefe Täler, aber viele Menschen denken, boah, ja, der hat eine psychische Erkrankung, aber ganz ehrlich, jeden und jeder von uns kann, genauso wie Krebs, kann auch jeden und jeden von uns eine psychische Erkrankung einfach treffen und da hat auch niemand Schuld und diese ganzen Vorurteile, die da irgendwie auch herrschen mit diesem Bereich, wäre auch was, was man aufdecken könnte und wäre auch was, was natürlich über den Sport transportiert werden könnte, weil er viele Menschen erreicht, zu sagen, das ist völlig okay, dass man eine Depression haben darf und man darf, das sind wir bei dem ganzen Anfangsthema, man darf Schwäche zeigen und das ist in Ordnung, aber es ist leider auch da noch viel zu tun und wird befeuert. Ich finde auch diese ganzen sozialen Medien, das ist ja auch ein sehr zweischneidiges Gleis irgendwie, dass man einfach die, ja, wie du auch gerade gesagt hast, dieser Druck dann, oh, guck dir an, Karius, da Champions League.
Also das fand ich,
also wo ich auch dachte, da ging es um eine Schädelverletzung. Klar wurde das erst hinterher, sag ich mal, wirklich thematisiert, aber man kann nicht einfach Menschen so beschimpfen im Netz. Es erzeugt, macht ja auch was irgendwie mit diesen Menschen. Und da würde ich mir wünschen, dass gerade der Fußball vielleicht Aufgaben auch, aber es sind zu vielen Bereichen Homophobie oder wäre ja auch, also ist ja ein breites Feld, da muss es einfach Menschen geben, die kleine Projekte vielleicht auch starten. Vielleicht geht es gar nicht so sehr immer da riesig anzufangen, sondern so wie jetzt St. Depri, die da wirklich auch viel machen und sagen, das ist auch okay, man kann kommen und man darf auch, es ist okay, dass es einem nicht gut geht. Das sind ja so kleine Schritte und wenn, das muss ich ja langsam erst aufbauen und ich weiß nicht, ich habe mit niemand gesprochen im Profibereich, wie das ist. Es gibt ja viele, die Psychologen oder Psychologinnen haben oder trotzdem ist es immer noch ein Tabuthema Depression, Tabuthema Tod, Tabuthema Homosexualität. Also wir könnten hier, haben jetzt mal hier locker mehrere Themen, die man...
Aber die gehören, finde ich, alle zusammen. Deswegen, also wir reden jetzt natürlich nicht jetzt ausschließlich über dein Kernthema, aber das, ich finde, das gehört halt dazu. Und auch in der Vorbereitung auf unser Thema heute habe ich auch noch überlegt, wo ging es mir denn mal so richtig schlecht? Und ich hatte auch ein Erlebnis, dass in einer vorigen Beziehung ein Kind in der 9. Woche sich nicht mehr weiterentwickelt hat. Und dann, also es zu ein Verlust gab.
Eine stille Geburt nennt man das im Fachterminus. Ja. Okay. Eine stille Geburt und nicht dieses Wort Fehlgeburt ist ja was ganz oft auch benutzt wird. Und da möchte ich auch aufrufen zu sagen, vielleicht eine stille Geburt. Es ist unabhängig, welche Woche das ist, weil es gibt immer, das ist trotzdem ein Kind. Ja, und man hat sich ja auch vorbereitet oder hat Zukunftspläne gemacht.
Ja, klar, man fängt sofort an. Also ich kann das nur aus meinem, deswegen bin ich auch sehr froh darüber, um jetzt mal auch sehr offen reden zu können. Also es war in der 9. Woche und man sah dann auch schon auf den Bildern, da entwickelt sich nichts. Da das war nicht mal wie sagt man, Stecknadel, Kopf groß. Da hat sich nichts entwickelt und das war dann halt auch einfach so, dass man in der Trauer, dass wir uns da allein gelassen haben. Und das war sicherlich dann auch nur noch ein Auslöser, warum man Beziehung schließlich endlich komplett zerbrochen ist. Aber ich habe das total gespürt in der Zeit, dass wir uns, dass wir damit überhaupt nicht umgehen konnten, mit diesem Verlust. Und weil man sich auch schon so in die Zukunft projiziert hat mit Namen und dies und das. Und war dann auch so, dass ich dann später auch dann Hilfe in Anspruch genommen habe beim Psychologen. Und das will ich jetzt auch sagen, dass erstens einfach machen und hingehen, keine Angst, weil es hat sich doch was in unserer Gesellschaft geändert, dass wenn ich jetzt mit Freunden oder wem auch immer darüber spreche, dass ich diese Hilfe in Anspruch genommen habe, dass alle gesagt haben, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ja, und dann öffnen sich manchmal so neue Fenster wie, das mache ich auch. Ja, also ich nehme auch Hilfe in Anspruch und ja.
Ganz schwierig, für ganz viele Menschen ganz schwierig, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also Hilfe annehmen, Hilfe geben ist für viele Menschen immer einfacher, aber, und da sind wir auch wieder bei dem, weil man denkt, wenn man Hilfe annimmt, gerade, sage ich jetzt mal, im psychologisch-beraterischen Bereich, dass die Menschen denken, das ist eine Form von Schwäche, aber ich möchte auch aufrufen, eigentlich ist es eine Stärke, weil wir müssen nicht immer alles alleine schaffen.
Ja, und schwach zu sein ist eine große Form von Stärke, ja. Sich exakt ganz genauso. So, was habe ich denn hier noch auf meinen auf meinen Zettel?
Ach, ich würde gerne vielleicht auch was noch dazu erzählen. Es gibt in England eine ganz berührende Bewegung, ist falsch, vielleicht sage ich jetzt mal Projekt, und zwar, es gibt trauernde Väter, die haben, sind alles Väter, die haben ein Fußballteam zusammen gegründet, die haben alle Kinder verloren während der Schwangerschaft, unter der Geburt oder kurz nach der Geburt, also diesen ganz frühen Bereich, wo das oft sehr unsichtbar ist und gar nicht so wahrgenommen wird. Und die haben sich zusammengetan und haben eine Fußballmannschaft gegründet und auf den Trikots haben sie die Namen ihrer toten Kinder eingestickt. Und es ist jetzt so eine Bewegung, die sehr sich verbreitet hat, weiter in England, in verschiedenen Städten, diese trauernden Väter, dieses trauernde Väter-Fußballteam, sag ich mal, existiert. Und es ist sehr spannend. Der Vater, der das gegründet hat, hat gesagt, das war so, es, natürlich wurde als erstes immer allen uns die Frage gestellt, wie geht's denn eigentlich deiner Frau? Und sie, Männertrauer ist ja sowieso auch nochmal ein spezielles, anderes Thema, so dass Männer anders umgehen. Generell geht ja jeder anders in der Trauer um. Trauer ist ja so vielfältig, wie wir Menschen verschieden sind. Und aber die haben gesagt einfach, da sind wir auch wieder bei diesem Aktivtun. Sie spielen zusammen Fußball, gedenken ihrer Kinder und die legen auch Wert drauf, dass sie keine Selbsthilfegruppe sind, die Fußball spielen, sondern sie sind eine Fußballmannschaft, die verbunden ist durch ihre Trauer. Und sie sagen, dadurch kommen viele Männer auch in Kontakt mit ihnen. Das ist unheimlich spannend auch zu beobachten und erzählen ihre Geschichten. Und die haben jetzt auch im Dezember einen Preis bekommen von so einer englischen Zeitung, dass das halt ganz berührend ist. Also wer möchte, kann das einfach googeln. Da gibt es mehrere Berichte. Es gab sogar einen Bericht über diese trauernden Väter auf FIFA kommen. Also da war ich auch erstaunt und dachte, okay, dass die FIFA das auch aufgreift, ist ja spannend. Also so viel zu dem Thema Trauer, die sehr unsichtbar ist. Und da muss ich auch noch eine ganz wichtige Sache sagen. Unbedingt.
Wir haben Zeit.
Ja, nein, aber die mir am Herzen liegt, weil ja Kinder, die so früh versterben, oft gar nicht wahrgenommen werden. Und die Umwelt sehr oft sagt, ja, kannst ja noch mehr Kinder kriegen oder ja, ist ja nicht so schlimm, war ja noch kein Kind. Und das ist einfach, sind oft Bewertungen, die Trauernden unheimlich wehtun, weil du das jetzt einfach oder wir beide das ja gerade ganz eindrücklich geschildert haben, dass so eine stille Geburt trotzdem was mit einem macht und das natürlich nicht trotzdem, das ist auf jeden Fall auch ein Kind und kann nicht einfach so als Bagatelle abgetan werden. Und da gab es, ich glaube WM, war es EM, also 2008 ein Spiel, was war 2008 EM 2006, ja. Genau, also EM 2008 ein Spiel Russland gegen Niederlande und da ist die Tochter vom Khalid Boularouche gestorben gewesen in einer relativ frühen Schwangerschaftswoche und da hat die ganze Mannschaft mit Trauerflor gespielt und ich erinnere mich nicht, dass für ein Kind, was zu früh geboren wurde, jemals mit so offensichtlich in der Presse, wurde auch sehr sensibel darüber berichtet. Und die Mannschaft hat auch gesagt, wir trauern sehr mit Khalid Boularouche und wir sind alle unendlich traurig. Also das war mal so ein Beispiel, wo Fußball was möglich gemacht hat, was sonst eigentlich gar nicht existiert, aufzuzeigen, ein Kind, was zu früh geboren wurde und wo die Menschen ja gar nicht kannten oder wo viele sagen, gar keinen so Bezug dazu hatten, dass es da deutlich wurde, dass da Trauer erlaubt ist und dass das wichtig ist, das auch zu zeigen. Also das ist mir auch ein, also Fußball bietet da auch Möglichkeiten für, im Fachbegriff heißt es, Trauer, die in Anführungszeichen sozial nicht anerkannt ist. Da gibt es verschiedene Sachen, also Trauer, die unsichtbar ist. Dazu gehört es auch, dass es einfach mal sehr sichtbar gemacht wurde. Und mich hat es sehr berührt, weil im gleichen, also kurz davor ist meine Tochter ja auch tot zur Welt gekommen und es war für mich ein ganz berührender Moment, als die da alle in Trauerflor aufliefen und ich hatte interessanterweise auch viele Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, oh, wir denken gerade an dich und es ist nicht, oh. Also das, und auch viele verwaiste Eltern haben das sehr zur Geltung genommen, haben gesagt, oh, das ist schon ganz was Besonderes. Ich ist mir seitdem nicht mehr, habe ich das nicht mehr weiterverfolgt. Ich habe nichts dazu gesammelt, ob es das nochmal gab, aber das war, hat eine sehr große Öffentlichkeit erreicht. Und der Umgang der Presse fand ich in dem, also ich habe nichts gelesen dazu, was irgendwie, wo die sonst ja ganz gerne draufhauen. Und also da waren die ganz sensibel. Muss man mal die positiven Seiten auch nennen.
Ich bin jetzt auch gerade ganz still. Fällt mir auch wirklich nichts dazu ein, was ich dazu sagen kann. Das, ich finde es einfach schön und ich wünschte, der Fußball könnte viel mehr, das ist vielleicht das Einzige, was ich dazu sagen kann, viel mehr seine Möglichkeiten nutzen, was zum Beispiel Union macht, was andere Vereine machen könnten, einfach sensibel auch mit Themen umgehen. Es gibt so viele Schicksalsschläge. Nimm mal Dortmund, das sind 80.000 Menschen im Stadion. Wahrscheinlich müsste man die Halbzeit dort um das Doppelte verlängern, um das zu leisten, wie zum Beispiel bei Union Berlin. Aber wie gesagt, so Kleinigkeiten mal rauspicken, dass der Verein auch zeigen kann, hey, wir sind nah bei unseren Fans dran. Und
ich bin gesprächsbereit, wenn irgendein Verein Lust hat, was zu entwickeln, was zu machen, gerne mich einfach anschreiben, weil ich glaube, es geht über kleine Schritte. Das geht gar nicht um so große. Und jeder Verein hat seine eigenen Möglichkeiten und vielleicht auch seine eigenen Ideen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man ins Gespräch kommt, dass die oft schon tolle Ideen entwickelt haben. Also so, wo man denkt, wow, Wahnsinn. Einfach drüber reden und sich austauschen und dann kleine Sachen ins Rollen bringen.
Mir fällt noch eine Sache ein. Du hast ja gerade auch das Thema Männer trauern auf eine Art und Weise und Frauen trauern auf eine Art und Weise. Ich werde jetzt nicht das auseinandernehmen, sondern so elegant eine kleine Brücke bauen zu einem Thema, was ich auch bei 120 Minuten gehört habe. Ich würde das auch gerne jetzt in unser Gespräch mal noch nur reinwerfen. Der Tod von Heidi Mohr, wenn man sich vorstellt, keine Ahnung, vergleichbar ist nur Gerd Müller im Männerfußball, wenn Gerd Müller stirbt und dem geht es ja im Moment leider auch nicht sehr gut. Also man kann sich, so makaber das klingt, ja, man lebt ja noch, aber trotzdem schon damit auseinandersetzen, wie da wohl die Reaktion ausfallen, wenn so eine Legende irgendwann mal von uns geht. Wie stiefmütterlich eigentlich das Thema Heidi Mohr auch im deutschen Fußball thematisiert wurde. Also mir fällt jetzt, vielleicht habe ich es nicht gut genug beobachtet in der Woche danach, aber da ist nicht viel passiert.
Also in sozialen Netzwerken, muss ich mal sagen, war einiges unterwegs und es gab auch ein offizielles Statement des DFB dazu. Es gab in der Frauenbundesliga auch einen Trauerflor, wurde getragen. Und
von allen Vereinen?
Ja, von allen. Das war eine Anordnung. Also das weiß ich zufällig, weil ich mit Herrn Schmidt telefoniert hatte darüber. Also es gab irgendwie, ob eine Schweigeminute abgehalten wurde, hatte ich so verstanden, dass es jedem freigestellt wurde. Ich habe das dann, ob man eine Schweigeminute abhält. Also auf jeden Fall war die Ansage, einen Trauerflor zu tragen. Ich fand es auch sehr stiefmütterlich und würde mir auch wünschen, dass es da mehr gibt. Aber das ist wären wir in einem komplett anderen Thema. Da wären wir im Bereich des Frauenfußballs das wird ja so, wie Frauenfußball wird auch eher stiefmütterlich behandelt oder ist ja einfach, also es ist, das Fass möchte ich jetzt irgendwie gar nicht aufmachen.
Das mache ich nächste Woche auf. So viel möchte ich schon mal verraten.
Spannendes Thema, ja. Und parallel dazu ist ja auch, parallel dazu, das klingt jetzt komisch, ist auch eine andere Spielerin gestorben, die Kat Lindner, die lange bei Frankfurt, die hat lange bei Glasgow City gespielt und wenn du siehst, ich habe ja eine Fanfreundschaft zu einer Fanfrau von Glasgow City und die hat einfach, das war unglaublich, also auch wie die, da war das präsent, dies war die gesamte schottische Liga, hat eine Schweigeminute gehabt, einen Trauerflor getragen, die haben eine ganz große Beerdigung veranstaltet, das war auf den sozialen Medien sehr, sehr präsent und die hatten aber auch eine ganz schöne Idee und vielleicht, die haben ein bisschen einen anderen Ansatz auch, die sagen einfach, wir feiern auch nochmal den Menschen, sein Leben und schreiben auch viele schöne Erinnerungen. Das ist total traurig, aber uns ist es wichtig, auch den Menschen zu feiern und ich verrate vielleicht ein bisschen, ich war vor 2 Wochen auch in London und habe so eine kleine Reise gemacht in die englische Memorialkultur und es war sehr spannend und ich plane irgendwann, wenn meine Zeit es zulässt, bei den 120 Minuten einen Artikel dazu zu veröffentlichen, um einfach im Vergleich zu sehen, wie gehen denn andere Länder mit der ganzen Memorialkultur um und es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Vielleicht dazu
da,
schon
da bin
mal.
Da bin ich schon mal sehr gespannt. Also ja, ich sag mal so, ich bin selber jetzt nicht jemand, der Frauenfußball guckt, deswegen ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie die Tabelle aussieht. Shame on me.
Ja, Wolfsburg ist gestern Meister geworden.
Freut man sich darüber?
Ich bin Turbine Potsdam-Fan und es ist einfach so, Glückwunsch nach Wolfsburg. Ich freue mich für alle, die Wolfsburg-Fans sind. Ich von Turbine-Seite habe ein wehmütiges Auge, weil natürlich auch in der Frauen-Bundesliga die Verhältnisse sich mittlerweile auch geändert haben. Und Turbine ist nach wie vor ein Verein, der ohne Männerverein einfach existiert und hoffentlich noch sehr lange existiert. Und auch da ist natürlich alles mittlerweile verschoben. Aber sicher Thema nächste Woche.
Das ist sicherlich Thema nächste Woche. Aber ich muss meine eigene Borniertheit, das ist auch immer wieder schön, über seine eigenen Vorurteile zu sprechen und zu merken, was bin ich denn eigentlich für ein Vollidiot, ja, was ich da so für Ansichten teilweise habe. Aber es ist ja auch so. Ich meine, allein schon, ich weiß nichts über Fußball, über Frauenfußball. Ich war mal beim Pokalfinale 87. Da habe ich das erste Mal Frauenfußball gesehen. Dann war ich in der ersten Bundesliga-Saison der Frauen-Bundesliga. Da hat der 1. FC Neukölln mitgespielt, für den ich selber gespielt habe. Da kam dann TSV Siegen mit, ich glaube, Heidi Mohr hatte auch damals dort gespielt. Und hat mich tatsächlich das Interesse, hatte ich nicht mehr das Interesse daran, aber da kann der Frauenfußball auf jeden Fall eine Menge noch an Aufbauarbeit gebrauchen und dazu gehören auch die Medien dazu. Vielleicht sollten wir doch häufig öfter mal ein Frauenfußballspiel angucken.
Ich möchte Werbung machen für das Zeitspielmagazin. Da gibt's gerade das aktuelle Heft, heißt, glaube ich, Die andere Hälfte. Und da geht's über Frauenfußball. Wärmstens zu empfehlen für alle, die Lust haben, ins Zeitspielmagazin durchzulesen. Gibt's tolle Artikel Mara Pfeiffer hat was geschrieben, auch bekannt als die Wortpiratin. Und eine andere Journalistin, die habe ich jetzt den Namen nicht auf dem Schirm, aber das lohnt sich. Ist eine sehr spannende Ausgabe geworden für alle, die da mehr einsteigen möchten.
Also es ist ein extra Frauenfußballmagazin?
Nee, das Zeitspielmagazin ist ein ganz normales Magazin. Die beleuchten, glaube ich, vor allem so fußballhistorische Themen und untere Ligen auch. Jetzt komme ich ja. Liebes Zeitspielmagazin, wenn ich euch nicht richtig darstelle, ich habe die seit Weihnachten abonniert, das habe ich mir selber geschenkt, weil die einfach auch so Fußball pur berichten aus unteren Ligen und ich die nur wärmstens empfehlen kann, weil das ganz spannende Berichte sind aus Amateurliga und keine Hochglanzhefte, sondern einfach so für alle, so fürs Fußballherz was. Und die haben jetzt eine komplette Ausgabe, das ist keine Frauenzeitschrift, sondern einfach, die haben eine komplette Ausgabe, weil jetzt ja die WM in Frankreich ansteht, einfach oder generell sich dem Thema geöffnet. Und ich meine, du verfolgst Früff-Podcast, also es gibt ja jetzt auch
auf jeden Fall
viele, also dieser Bereich Frauen und Fußball wird viel mehr
sichtbar. Frauen reden über Fußball, für diejenigen, die noch nicht so da mal nachgeguckt haben, was es da so gibt. Neben Plattsport.
Genau, und dann unbedingt Fantastic Female Ausstellung für alle, die Gelegenheit haben, geht hin. Da wird die Vielseitigkeit der unterschiedlichen weiblichen Fußballfans einfach aufgezeigt und die tourt durch verschiedene Städte. Also auch das sind ja Projekte, die Frauen im Fußball voranbringen und einfach viel, viel sichtbarer machen. Aber das werdet ihr nächste Woche wahrscheinlich bestimmt alles noch ausführlichst bereden.
Nur noch mal ganz kurz. Lieber Kicker, liebe Sportbild, liebe Freunde, liebe, was es da an Sportjournal hier auch gibt, macht mal ein bisschen mehr über Frauenfußball, als ihr bisher macht, weil das ist deutlich zu wenig. Also ich bin ja selber so verbohrt und habe antiquierte Ansichten. Ich muss da selber mal ran und ihr müsst da auch mal ran und macht mal was.
Nehmt euch ein Beispiel an dem Zeitspielmagazin, die diesem Thema einen großen Schwerpunkt gewidmet haben.
Dann hoffentlich noch mehr machen.
Weiß ich nicht, es gibt gerade dazu, ich habe den Podcast noch nicht fertig gehört, die 120 Minuten haben einen Podcast dazu gemacht, also auch den bitte anhören und mehr Informationen sammeln.
Wo wir gerade schon so, man kann es nicht sehen, aber wir grinsen beide über die Augen hinauf mit den Mundwinkeln. Nochmal eine Sache, die ich, wo Humor oder unabsichtlicher Humor und Trauer zusammenkommen. Es gibt, kennst du bestimmt, einen Twitter-Account oder es ist eine Webseite, ich weiß nicht, wo Schweigeminuten von Spielen gezeigt werden und immer mit dem Maskottchen der Vereine dazu. Mhm. Kennst du das? Das muss ich dir unbedingt schicken.
Ja, bitte unbedingt und verlinken
das,
auch vielleicht.
Auf jeden Fall, das wird hier drunter auch verlinkt.
Toll, ja, kenne ich nicht,
weil,
nein.
Weil es, da gibt es jemanden, ich glaube, es ist auch ein Engländer, die Engländer haben definitiv ein Ding genug an der Waffel. Und zwar bei irgendwelchen Trauerminuten, da stehen dann die Mannschaften am Mittelkreis und halten sich in Arm mit gesenkten Köpfen und daneben steht dann irgendein hässliches Maskottchen, ja, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, Arm in Arm mit den Spielern. Und also gerade was das Thema Trauern angeht und Humor, da gibt es an dieser Stelle eine große Schnittstelle. Also sei sehr zu empfehlen. Ich werde es verlinken.
Oh ja, danke schön.
So, und jetzt kommen wir langsam mal auf die Zielgerade. Und du hast ja deutlich bekundet, dass du ein großer Fußballfan bist.
Ja.
Turbine Potsdam. Ja. Sei auch hiermit gegrüßt aus Berlin. Und wir haben eine wunderbare Rubrik. Wir haben den Held der Woche und
der Woche.
Genau, denjenigen. Mhm. Und wir wählen jede Woche unsere Helden und Nichthelden. Und ich habe dir ja schon gesagt, such dir da mal einen aus. Ja. Und ja, go on.
Mit der Heldin oder mit was fange ich jetzt an?
Du kannst Heldin, Held. Wir haben ja geschrieben, Heldin ist Held.
Ja,
ist
nein,
Heldin.
Oder jetzt mit dem
Such dir was aus.
Also ich fange mal mit dem Negativen vielleicht einfach an. Mit dem der Woche ist mir einfach aufgefallen, ist der Umgang mit Kopfverletzungen und Schädelverletzungen. Das fand ich extrem diese Woche. Tottenham gegen Ajax gab es eine größere Verletzung. Es gab bei Mainz gegen Leipzig eine Verletzung. Und es gab jetzt zuletzt bei Hamburg gegen Ingolstadt eine Kopfverletzung. Alle drei Spieler lagen wirklich mehrere Minuten da zum Teil regungslos auf dem Feld. Alle drei kamen wieder zurück und da möchte ich bitte appellieren, dass dieser Umgang mit diesen Kopfverletzungen, dass es mal thematisiert wird, finde ich extrem wichtiges Thema. Vielleicht auch mal hier für dich, weil einfach die Gesundheit der Spieler ist einfach und der Spielerinnen ist einfach was extrem wichtig ist und dass einfach solche Verletzungen auch Langzeitfolgen haben können. Ich bin jetzt keine Medizinerin, aber trotzdem war ich einfach über diesen Umgang und da sind wir wieder bei dem Thema, was du nämlich sagtest, ja, dass alle sagen, boah, der konnte weiterspielen, toll, der hat durchgehalten,
stark.
Also stark. Ja. Also da siehst du schon, das kreist auch die ganze Zeit, das ist überhaupt der komplett falsche Ansatz. Also ich finde, nach einer Kopfverletzung soll man nicht mehr aufs Spielfeld gehen. Klar, will jeder Spieler und jede Spielerin ist heiß und möchte weiterspielen. Trotzdem, bitte, liebe Vereine, liebe Verbände in Deutschland und europaweit, unternehmt da was, schaut in die USA, da hat man, glaube ich, einen anderen Umgang.
Da gibt es im Eishockey, da ist es so, dass die Liga quasi in der NHL die Spieler sofort vom Eis holt und sofort erstmal den Kopf untersucht und die Spieler von der Liga vom Platz oder vom Eis oder aus dem Spielgeschehen nehmen. Und in Deutschland gibt es da auch Defizite beim Eishockey. Also da ist es zum Beispiel auch nicht so, dass Spieler mit Kopfverletzungen, die kommen da noch deutlich häufiger vor, aufgrund der Geschwindigkeit und der Energie, die da auf dem Eis ist. Da gibt es auch nicht in der Form diese amerikanische Art, das zu regeln. Und mir fällt sofort Christoph Kramer ein beim WM-Finale 2014, der aber dann Gott sei Dank nicht mehr weitergespielt hat.
Ja, es ist einfach so, es gibt ja halt einfach auch Langzeitfolgen von diesen Kopfverletzungen, die man zum Teil gar nicht absehen kann. Und ich finde, Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben. Und es ist auch mit Millionen nicht mehr irgendwann zu bezahlen. Deswegen, bitte macht da was. Es war zu viel diese Woche, ja.
Okay.
Neue Sensibilität, bitte.
Und wer, also der Woche ist dann diese Woche alle das, medizinischen
der Umgang, Abteilungen. Ja, der Umgang mit Kopf- und Schädelverletzungen ist da
Ja, man merkt, das liegt dir am Herzen.
Das liegt mir wirklich am Herzen.
Das hört man auch. Ja. Oh, das schlägt ganz schön aus.
Ja, und jetzt sage ich vielleicht noch die Heldin, die Heldin meiner Woche. Das ist die Inga Schuld. Und die Inga Schuld ist eine Torfrau von Turbine Potsdam. Und die Inga hat 7 Jahre, seit 15 ist sie bei Turbine und ist quasi groß geworden bei Turbine. Und ich persönlich kenne die Inga seit der U17 und habe jetzt miterlebt, wie sie zuletzt dritte Torfrau bei der Frauenbundesliga war. Und es war Saisonabschluss bei Turbine. Gestern gerade und die Inga verlässt den Verein und sie ist halt die Heldin meiner Woche einfach, weil es gibt mit so viel Herz und mit so viel Leidenschaft hat sie für Turbine gespielt und auch wenn es oft ein blödes Spiel war, hat sie immer ein offenes Ohr für die Fans gehabt und trotzdem ist sie gekommen hinterher, auch wenn es nicht gut für sie gelaufen ist und sie hat Turbine so verkörpert. Liebe Inga, wenn du das hörst, ich muss jetzt gleich schon wieder weinen, danke für eine wunderbare, tolle gemeinsame Zeit mit dir. Also wir alle Fans werden dich unheimlich vermissen.
Kann ich nicht toppen. Ja, lass raus. Ja, also jetzt beim Helden der Woche, da tue ich mich diese Woche ein bisschen schwer. Ehrlich gesagt fällt mir da keiner ein. Also ihr könnt jetzt, ich mache es mir mal ganz einfach. Meine Helden der Woche sind die Leute vom SC Freiburg, die es schon wieder geschafft haben, ein Jahr Bundesliga zu sichern und den Klassenerhalt gepackt zu haben. Das ist definitiv auch in der ersten Liga ein dankbarer Farbtupfer und ich bin ein riesen Christian Streich-Fan und Gott sei Dank gibt es diesen Mann, ja, auch wenn er von der Sprache her, ich verstehe ihn manchmal nicht, aber es ist so ein geiler Typ. Aber ich habe einen ganz klaren der Woche und zwar ist es der Investor vom KFC, den Mikhail Ponomarev, der einen Twitter-Account gegründet hat, gestartet hat, den er sofort genutzt hat, um zu sagen, dass Norbert Meyer die schlimmste Fehlentscheidung seiner Investorenkarriere bei Uerdingen war und dass Norbert Meyer nie wieder Bundesliga-Trainer irgendwo sein wird und hat diesen Twitter-Account jetzt im Absprache mit dem Verein nach, glaube ich, einer Woche schon wieder gelöscht. Und der Mann hat eine im Rheinbereich, also mit Düsseldorf, mit der Düsseldorfer EG und jetzt in Uerdingen, sehr unrühmliche Berühmtheit. Und man kann nur hoffen, dass dieser Pseudo-Trump nicht nochmal auf die Idee kommt, seinen Account zu starten und dass man von dem möglichst wenig hört und dass er sich mal aus dem deutschen Sport verabschiedet. Der ist definitiv nicht mein Held der Woche. Naja, so, jetzt noch eine ganz kurze Frage. Wie sieht denn dein Sommer aus? Jetzt ist ja fußballfrei. Was macht man da?
Was man macht schon, also ich habe gar nicht fußballfrei. Es ist Frauenfußball-WM. Also ich habe viel Fußball zu gucken und ich lade alle ein, Fußball zu gucken. Also es wird für mich keine fußballfreie Sommerzeit.
Also Frauenfußball-WM in Frankreich?
Ja.
Und haben die Deutschen überhaupt eine Chance dieses Jahr?
Na, du weißt doch, man hat immer jeder, und also jeder hat da eine Chance, finde ich. Ich meine, und selbst wenn nicht, es gibt einfach schön Fußball zu gucken. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ran an die Geräte oder fahrt nach Frankreich, guckt euch das an. Ich war zur EM vor zwei Jahren, 2017 auch ein bisschen unterwegs in Holland und habe ein Spiel gesehen. Und also bitte, guckt vorbei und füllt vielleicht eure Zeit. Vielleicht bekommt ihr alle Lust, auch auf mehr Frauenfußball zu sehen. Von dem her ist in meinem Sommer ist gefüllt mit Fußball, muss ich dir sagen. Und sonst ein bisschen Urlaub, bisschen Ruhe, bisschen an die See fahren und
schön.
Einfach Erholung, weil das Projekt einfach sehr viel Zeit frisst und ich ja einen anderen Broterwerbsjob habe, der auch sehr intensiv ist. Und von dem her, was wir vorher hatten, einfach auch Pause zu haben, zu relaxen und gar nichts zu tun und vielleicht nur ins Meer zu gucken und das vielleicht mal einen ganzen Tag lang ohne einen Termin, ohne einen Druck zu haben, ohne was, einfach so einen Tag reinzuleben. Das mache ich sehr gerne im Urlaub und ich schweige auch sehr gerne in meinem Urlaub, auch wenn man das jetzt hier kaum für möglich hält. Aber einfach, weil ich sonst sehr viel auch mit Menschen auch in Kontakt bin und einfach auch im Urlaub sehr gerne mit mir alleine bin.
Carmen, dann sag doch nochmal ganz kurz, wie heißen deine Webseiten, die man nach diesem Gespräch unbedingt besuchen muss?
Guckt alle gerne vorbei auf www.trauerundfußball.de. Da findet ihr Informationen über das Projekt, da findet ihr auch Netzwerkseiten von anderen Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich muss an dieser Stelle auch ein dickes Dankeschön an Tobi aussprechen. Tobi macht quasi mit mir das Projekt zusammen. Der macht alles, ist mein ganzer Medienmanager, baut meine WordPress-Seite auf und hat mir beigebracht, wie ich WordPress richtig gut selber auch benutzen kann und ist für alle Technik in- und offline zuständig und hat einen wunderschönen Garten, in dem wir auch sehr viel sitzen und uns austauschen und es ist auch eine Quelle der Ruhe und der Kraftschöpfung. Also vielen Dank, Tobi, für alles. Du bist toll.
Danke, Tobi. Und du hast auch einen Twitter-Account.
Genau, einen Twitter-Account habe ich auch, _Trauer und Fußball. Das ist so ein Account, vielleicht für alle, dass sie wissen, was in dem Account so läuft. Es ist meistens, gucke ich einfach, wer an dem Tag gestorben ist und schreibe eine kurze Notiz davon, wer der Mensch war. Vielleicht, was war besonders? Gab es für ihn jetzt ein besonderes Ritual? Oder manchmal werden ja Stadien nach jemandem benannt oder eine kleine andere Information dazu und einfach, um an Menschen zu erinnern, die so nicht, die vergessen werden. Da sind wir wieder bei Erinnerungskultur und ansonsten gibt es so ein paar Hinweise über einen Twitter-Account, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder was es sonst zu dem Thema gibt, wenn aktuell jemand gestorben ist oder auch mal Artikel oder was ich an Podcasts höre oder was mir
du bist
mir
da sehr umtriebig.
Freude betreibt. Ja,
es darüber haben wir uns doch auch kennengelernt.
Ja, darüber haben
da
wir uns auch.
Da hast du mich angeschrieben.
Genau, weil ich wissen wollte, ob du aufs 11mm-Festival, glaube ich, gehst, weil ich bin so eine richtige Netzwerkerin und ich bin immer der, meine Meinung ist, dass wir nur zusammen ganz viel erreichen können. Deswegen schreibt mich an. Ich freue mich über jeden und jede, die was schreibt und ich muss sagen, ich habe schon ganz nette Menschen auch über den Twitter-Account kennengelernt und ganz viele Kontakte, um mal zu sagen, dass soziale Medien auch was Positives sein können. Die können auch für einen guten Austausch. Also wir hätten uns wahrscheinlich sonst vielleicht auch gar nicht kennengelernt.
Bestimmt nicht, nee.
Ja, und deswegen
wir kapern jetzt die sozialen Medien und machen sie uns zu eigen und richten die Waffen der sozialen Medien auf die Leute, die sie kaputt machen.
Genau, und schreibt eine E-Mail, wenn ihr irgendwas habt, schreibt mich an, ich bin total unkompliziert. Einfach schreiben, einfach machen und dann kommen wir ins Gespräch. Und ich freue mich wirklich auch, wenn ihr mir Hinweise schickt, was es gibt. Oder ich kenne auch nicht alles, also wirklich sehr, 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 sehr gerne.
Dankeschön. Und jetzt möchte ich noch kurz unsere ganzen Kanäle nochmal, wo ich es schon am Anfang immer gesagt habe, jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz, folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter und das meine ich ernst, folgt uns auch bei Instagram, kommentiert uns, bewertet uns, schreibt uns an, das freut uns wirklich sehr. Wir haben auch schon viele schöne Reaktionen und so bekommen und tolle neue Leute kennengelernt, auch dieses Verknüpfen. Echt toll. Und dann hört uns an, wenn ihr das jetzt hier hört, hört ihr es uns sowieso schon, aber verratet uns weiter. Uns gibt's bei iTunes, also bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, bei Soundcloud. Und es gibt keine Ausrede, uns nicht zu hören. Wir sind überall, außer bei Audible. Und besucht unsere Webseite plattsport.de und abonniert unseren Newsletter. Also im Moment haben wir so wenig Newsletter-Empfänger, dass wir noch keine Newsletter schreiben, aber sobald da mehr sind als wir selbst, schreiben wir auch Newsletter. Klar. Tausend Dank, dass du da warst, Carmen. Es hat mir riesen Spaß gemacht und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß und war sehr interessant.
Ja, danke, lieber Martin, dass ich da sein durfte. Mir hat es auch jede Menge Spaß gemacht und vielen Dank.
Hab noch einen schönen Tag.
Du auch.
Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Carmen Meyer von Trauer und Fußball. Und ja, wir haben alles gesagt. Alle Links sind bekannt. Und kurz vor Redaktionsschluss haben wir nochmal einen Beitrag für den Held der Woche. Und
der Woche.
Hört es euch an. Viel Spaß und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
Hallo Blattsportfreunde, hallo Martin, hallo Stefan. Mein Held der Woche ist diese Woche Lionel Messi. Was der Junge Woche für Woche an Leistung abruft, finde ich sensationell. Und die Spiele dann auch immer wieder entscheidet. Da diese Woche keiner besonders rausgeragt hat, ist für mich Messi diese Woche mein Held der Woche. Mein Njong der Woche sind die drei Mannschaften hinter dem ersten FC Köln in der zweiten Liga, die, glaube ich, alle drei nicht aufsteigen wollen, die die Steilvorlage vom HSV nicht ausnutzen konnten und ja, auch alle sang- und klanglos, ob das Paderborn, ob das Union war. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, da möchte keiner aufsteigen. Deswegen diese Mannschaften mein Jung der Woche. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viele Grüße aus der Pfalz, euer Christian.
Plattsport. Der Sportpodcast.